Last-Minute-Sieg des BVB. Kovac bringt Dortmund Mentalität bei. Bayern im Rekordrausch. Kompany und Karl sind die Gewinner der Woche. Augsburg blamiert sich gegen Leipzig. Sandro Wagner gehen langsam die Argumente aus. Jetzt live im Doppelpass mit Florian König.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Doppelpass aus München. Ich grüße Sie alle. Wir freuen uns auf gute, interessante Themen. Ein paar haben Sie schon in unserem Vorspann gesehen. Es geht natürlich auch ein bisschen um Bremen gegen Union. Unter anderem, weil wir einen tollen Gast von Union da haben. Ich freue mich sehr, dass der Geschäftsführer Profifußball von Union hier ist. Hier ist Horst Held. Schönen guten Morgen. Außerdem heute in der Runde Jan Henkel von Sky. Grüß dich, Jan.
Guten Morgen.
Alfred Draxler ist mal wieder hier. Alfred, schönen guten Morgen. Vom FUMS. Die Jungs, die den Fußball ein bisschen mit Humor sehen. Matthias Esch, hallo.
Guten Morgen.
Und natürlich unser Stefan Effenberg. Und wie Sie es gewohnt sind, geht es natürlich los mit der Frage der Woche. Und die wird präsentiert von Katharina Kleinfeld. Hallo Katharina.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo an Sie zu Hause. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, wir kümmern uns bei der Frage der Woche um dieses Spiel David gegen Goliath, was wir da gestern hatten. Der erste traf auf den Tabellenletzten. Die Rede ist natürlich von den Bayern, die zu Gast waren bei Borussia Mönchengladbach. Es war wenig überraschend, dass dieses Spiel letztlich für den deutschen Rekordmeister ausging, dieses 3:0 aus Sicht der Bayern. Aber auf der anderen Seite, da steht eben jetzt die schwächste Bilanz der Vereinshistorie. Nach 8 Spielen noch keinen Sieg eingefahren zu haben, das gab es eben bislang noch nicht bei den Fohlen. Und auch Eugen Polanski steht entsprechend bislang leer da in seinem 5. Spiel, beziehungsweise nach seinem 5. Spiel. Und jetzt stellt sich die Frage, die wir gerne mit Ihnen diskutieren wollen. Muss Ruven Schröder, der neue Sportchef, denn jetzt handeln? Was sagen Sie? Wir haben 2 Antwortmöglichkeiten, relativ deutlich. Ja, es benötigt einen erfahrenen Trainer oder nein, er wird die Kurve bekommen. Machen Sie gerne mit, entweder online oder wie gewohnt bei uns am Dopafon. Wir freuen uns auf Ihre Meinungen unter der 01379 011 011.
Also gerne mitmachen, meine Damen und Herren. Und wir bleiben bei diesem eben gerade schon angesprochenen Spiel und schauen auf die Rekord-Bayern. Der nächste Sieg ist in the books.
Er hat es schon wieder getan. Nur 3 Tage nach seinem ersten Champions-League-Tor schweißt Lennart Karl den nächsten Traumweitschuss ins Netz. Der junge Mann ist 17 Jahre alt und nur 1,68 groß. Doch in dieser Woche ist er trotzdem Karl der Große. Sein Trainer wird ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Doch Karl hebt womöglich gar nicht ab, auch wenn er jetzt fast schon Kopfballtore macht. Die gute Nachricht für die Nachwuchsarbeit der Bayern lautet: Karl demonstriert, dass man es aus dem NLZ doch ins Team schaffen kann. Der Buchstabe K hat diese Bayernwoche geprägt. Doppeltorschütze Karl, dann Trainer Kompany, der seinen Vertrag verlängert hat, und Kapitän Kimmich, der den Sieg in Gladbach einleitet. Und so tanzt Bayern weiter von Rekord zu Rekord. Der 13. Pflichtspielsieg in Folge war zwar mühsamer als gedacht, aber zur Not hilft halt der Gegner mit. Trotzdem, die Bayern sind im Flow und außer der Chancenverwertung kann man gerade nicht viel kritisieren. Oder findet irgendjemand beim FC Bayern ein Haar in der Suppe?
Ich bin gespannt, ob wir jemanden hier in der Runde identifizieren, der das Haar in der Suppe findet. Horst, ist schon beeindruckend, was die Bayern machen, oder?
Ja.
Hast du ein Haar gefunden?
Nein, auf keinen Fall. Also die Probleme möchte ich gerne haben, die haben. Angeblich nicht so viele oder zu wenig Chancenauswertung oder lassen zu viele Chancen liegen. Ja. Also kann ich mir, das sind wirklich Luxusprobleme.
Total, total. Das ist eine historische Siegesserie, 13 Pflichtspiele, 13 Siege, gab es so noch nicht. Wie gut sind diese Monster Bayern aus deiner Sicht wirklich? Also ich meine, so ganz einfach war es gestern nicht, wir haben es ja gesehen. Also
War jetzt nicht, sie haben ihn nicht auseinandergenommen, aber es war wieder souverän irgendwie, oder?
Ich meine, Gladbach ab der 18. Minute rote Karte, dann ist das immer ein Geduldsspiel, finde ich. Das haben sie auch gut gemacht, haben nie overpaced, sondern haben immer die Kontrolle gehabt, haben sie laufen lassen, hinten raus wurden sie müde und haben ihre Tore gemacht. Also erstaunlich, dass kein Offensiver ein Tor gemacht hat, also weder Harry Kane noch die anderen, Ulisse oder Diaz. Aber sie haben total verdient gewonnen. Beeindruckend, weil sie haben die Club-WM gespielt, hatten eine sehr kurze Vorbereitung, sehr kurzen Urlaub. Mhm. Und dann so in die Saison zu kommen, ist das wirklich beeindruckend.
Und Lennart Karl? Der funktioniert auch, der Junge, ne? Der ist 17 noch.
Wow. Aber er ist beim richtigen Trainer. Ja. Das ist sein Glück. Ich weiß noch, bei den Kollegen von DAZN wurde, glaube ich, Kompany gefragt, was hast du mit 17 gemacht? Und da hat er gesagt,
sagt er ja, Nationalmannschaft.
Nationalmannschaft, Champions League, Stammspieler.
Ja.
Also von daher kann Karl zu, oder Lennart Karl zu ihm dann logischerweise aufschauen. Und Kompany geht so überragend mit den Spielern um und wird ihn führen und wird ihm helfen und auch nicht abheben lassen.
Es wird ja dann immer relativ schnell im Boulevard, dem du dich ja auch zugehörig fühlst, logischerweise, gleich dann so der nächste Schritt besprochen. Ne? Also Nationalmannschaft, WM und der Junge. Und
ja, warum denn auch nicht? Ich meine, das ist ja begeisternd, was er spielt. Und auch wenn man natürlich berücksichtigen muss, dass so ein junger Spieler wahrscheinlich auch noch ein paar Rückschläge kriegen kann. Unsere Nationalmannschaft ist ja nicht so, dass sie teilweise auch frischen Wind und frische Spieler gebrauchen könnte. Also wenn die Serie mit ihm so weitergeht, ja, glaube ich, dass er für die WM einer wäre.
Und es sind ja nicht jetzt so irgendwie Tore, ne? Sondern die sind auch noch wunderschön, die Dinger. Ne?
Ja, gerade wenn man auf das letzte Tor schaut, also die wissen ganz genau, wie die den Ball laufen lassen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, das ist wie wenn jemand bei FIFA auf der falschen Stufe spielt. Also die könnten langsam mal
umschalten. Du meinst jetzt die Bayern? Ich meine ja, jetzt auch nur das Lennart-Karl-Tor, weil er den ja wirklich schön da oben reinlegt. Ne?
Das war richtig stark, dieses Tor, aber auch schon das Tor, was er gegen Brügge geschossen genau hat. Und da kommst du natürlich dann auch irgendwann in eine Situation, wenn er das dann unter der Woche zeigt und dann ist er am Wochenende in dieser Drucksituation. Man muss sagen, er ist in der 76. Minute eingewechselt worden. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Und das dann auch nochmal unter Beweis stellt, dann ist es dann wahrscheinlich auch kein Zufall. Und ich muss auch sagen, vielleicht diskutieren wir das ja auch nochmal ein bisschen intensiver, aber ich würde ihn eigentlich gerne mal in der Nationalmannschaft sehen, weil es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten zu testen für Julian Nagelsmann. Ja. Jetzt nochmal im November und dann im März. Also warum nicht?
Also viele reden ja davon, das geht mir zu schnell. Ja. So ein junger Spieler, El Malak, Köln, wurde ja oder soll ja reingeredet werden in die Nationalmannschaft. Ich glaube, hier muss man ein bisschen unterscheiden. Wir reden hier von Karl bei Bayern München. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Wenn du da die Spielzeit bekommst, auf dem Sprung bist und vielleicht mal Stammspieler wirst, ich glaube, das muss man dann noch unterscheiden.
Was zeichnet ihn denn aus, Horst, aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass er ganz gut Fußball spielen kann.
Oh!
Das sind fast.
Also das ist aber schon die höhere Fußballphilosophie, die du hier auspackst, ja? Nein, aber also, ich meine, ist ein kleinerer Spieler. Da genau kannst du dich ein bisschen reindenken.
Ja, genau. Was ihn natürlich auszeichnet, ist, dass er eine unfassbar gute Technik hat und schwer zu greifen ist, dadurch, dass er sehr wendig ist und einen tiefen Schwerpunkt hat. Ist es schwer, ihn zu verteidigen. Dann kann er sich auf engem Raum gut bewegen und das waren jetzt keine Zufallstore, die er da gemacht hat. Ja. Aber natürlich halt auch zu erkennen in der Situation, wann schieße ich jetzt, hat eine gute, allgemeine Technik, aber dann halt auch eine gute Schusstechnik. Also ihn zeichnet vieles aus. Den Mut zu haben, dann halt auch Verantwortung zu übernehmen in der Situation und ein Tor machen zu wollen, ja, das ist nicht so leicht.
Ich glaube, da kommen noch drei entscheidende Punkte dazu. Erstmal kommt er in einer super funktionierenden Mannschaft, ja, mit einem Megalauf. Das ist der erste Punkt.
Das ist einfacher dann, ja.
Dann fällt einem das natürlich einfacher. Er wird geführt von Führungsspielern, also unter anderem Kimmich.
Ja.
Und er ist total unbekümmert. Also weil er jung ist, ist er unbekümmert. Ja? Und wenn dann Kompany ihm das Vertrauen gibt, ich glaube, das sind einfach diese Punkte, die enorm wichtig sind, sodass er gerade so heraussticht und glänzt in den Spielzeiten, die er dann bekommt.
Mhm. Und dieser Hype, ist das eine Gefahr? Oder
klar ist das immer eine Gefahr. Ich meine, der ist 17. Was haben wir alle mit 17 gemacht? Also von daher fand ich diese Frage gar nicht so verkehrt.
Andere Sachen.
Ja, genau. Und wie gehst du plötzlich damit um und du wirst abgefeiert? Und also wie viele Bundesliga-Minuten hat der Bursche? Wie viele Startelf-Einsätze? Und dann wird schon von Nationalmannschaft gesprochen. Das geht sowas von schnell und das musst du erstmal verarbeiten. Ich hoffe, dass er das so verarbeitet, wie er im Moment auf dem Platz ist und auch wirkt. Der scheißt sich halt nichts. Da sind 3, 4 Gegner vor ihm. Er dribbelt rein und das siehst du von ganz wenigen Spielern, dass die so eine Situation annehmen, dann die Kompetenz haben, die auszuspielen und noch das Tor zu machen, wie in der Champions League. Das war ja so eine Situation, wo er 2, 3, 4 Leute dann abgeschüttelt hat. Und das ist so ein bisschen dieses Mindset. Mit der Führung von den angesprochenen Spielern von Effe eben und Kompany dazu.
Mit Familienumfeld, dem Vertrauen von Kompany, ne?
Genau, Familienumfeld soll gut sein. Also die Chance ist groß, Alfred, dass er nicht so ab, dass er auf dem Boden bleibt.
Ja, er spricht dich nur an, weil wir nicht wollen, dass du einnickst.
Ich habe fasziniert zugehört. Nein, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Ich kann nicht beurteilen, aber wir wissen doch alle, ich habe es gerade schon mal gesagt, dass er noch mal Rückschläge haben wird. Und die muss man ihm auch zugestehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Umfeld der Bayern ihn gerade auffängt, so wie das gerade aussieht.
Also, ja, und ganz entscheidender Faktor ist auch noch, er hat einen Berater an seiner Seite mit Michael Ballack, der auf allerhöchstem Niveau gespielt hat und mit Sicherheit auch die Spiele mit ihm zusammen analysiert und ihm Tipps an die. Mehr geht ja eigentlich gar nicht, um wirklich eine erfolgreiche Karriere zu starten.
Und Vincent Kompany hat sich auch geäußert zu Lennart Kahl und zu diesem Hype und eigentlich festgestellt, so ungewöhnlich ist das nicht bei Bayern, dass man eben im Brennglas der Öffentlichkeit steht.
Es gibt keine Bayern-Spiele, die keinen Hype mitgemacht haben. Alle haben das mitgemacht. Und, aber die Frage ist immer, wie geht man damit um? Und lass die Leute reden, aber dann lernst du auch, dass wenn es schlecht geht irgendwann, dass du die Leute auch reden lässt und Fokus auf deine Leistung, Fokus auf Training, Fokus auf was du besser machen kannst und bring immer was dich besonders macht und das ist dann Ausbildung für mich.
Klug was. Also, darf ich?
Alles, ja,
es
gerne.
Ist alles klug, was er sagt. Das ist wirklich faszinierend. Also wir haben ja gerade von den Haaren in der Suppe gesprochen.
Ja.
Wenn wir uns erinnern, vor der Saison war da nicht nur Haare, da war eine ganze Perücke in der Suppe. Und da erinnert uns mal, Spieler, die sie wollten, haben sie nicht bekommen. Der Kader sei zu klein, Hoeneß redet zu viel mit, ist Eberl der Richtige. Ja. Und das ist alles weg und Bayern muss man den Hut ziehen, wie sie heute dasteht. Und ich glaube, das ist eindeutig sein Verdienst. So wie er argumentiert, so wie er agiert, das ist einfach große Klasse.
Ja. Deswegen hat der FC Bayern den Vertrag unter anderem deswegen mit ihm ja auch verlängert. Und wenn man ihn so hört, und der Umgang mit jungen Spielern, der Umgang mit ganz erfahrenen, außergewöhnlichen Weltstars wie Harry Kane, er schafft das offensichtlich, alle Facetten einer Mannschaft wirklich so anzuspielen, dass momentan eine perfekte Leistung bei rauskommt.
Also das ist ja die größte Herausforderung für einen Cheftrainer immer beim FC Bayern, halt alles am Laufen zu halten, ja, weil jeder hat den Anspruch, spielen zu wollen. Jeder möchte natürlich durch die Erfolge, die man dann als Mannschaft generiert, dann halt auch persönlich sich weiterentwickeln. Und es ist wirklich schon unfassbar beeindruckend, wie er das managt. Dass die immer die beste Mannschaft stellen, das ist seit Jahren so. Mhm. Aber wie er mit den Einzelnen, aber auch mit der Mannschaft umgeht, das zu beobachten, ist schon wirklich à la Chapeau, muss ich sagen. Das ist außergewöhnlich mit einer Ruhe, mit einer Gelassenheit. Du merkst und spürst, und das finde ich eigentlich das Spannende oder das Momentum gerade halt, wie er diese Mannschaft lenkt und leitet, wie er Aufgeregtheit rausnimmt in seinen Interviews, nachspielen, wenn man mal was nicht so funktioniert oder nicht so zufriedenstellend ist. Also er ist, glaube ich, momentan der größte Faktor, dass Bayern so erfolgreich ist, glaube ich.
Alle hören mir zu. Die Haare in der Suppe, die würden vielleicht ja dann auch erst kommen, wenn die Saison weiter fortgeschritten ist. Klar. Und es dann in der Königsklasse wirklich ans Eingemachte geht. Weil du hast ja wirklich, ich habe das vorhin schon mal gesagt, du hast das Gefühl, die Bundesliga ist zu einfach für Bayern München geworden.
Also die haben noch nicht gegen Union gespielt. Also
ja, das ist ja gar nicht mehr so lange hin.
Ja, ja.
Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Mal gucken, wie die Aussage altert. Aber tatsächlich ist das dann natürlich, dass wenn der Bayern-Trainer verlängert bis 2029, ist es ein super Zeichen. Aber jetzt lass ihn mal 2 Jahre in Folge die Champions League nicht gewinnen. Das ist das, woran Bayern München gemessen wird. Und das ist ja dann am Ende auch das, woran er gemessen wird.
Naja, klar. Aber das Haar in der Suppe in der Zukunft zu suchen, das...
Das stimmt auch.
Wir wollen ja in der
Gegenwart
bleiben.
Aktuell
jetzt hat bei uns der Notar hinten, der sitzt da an so einem roten Telefon und passt da genau auf, der hat gesagt, du hättest gesagt, à la Chapeau. Dabei hieße das à la Bonheur und das wäre 3 Euro wert.
Ja.
Also ich glaube, er hat recht.
Das kriegst du über so, oder wie?
Nichts Inhaltliches, nur solche Sachen. Also. Stefan, wir haben mal eine Liste der großen Bayern-Trainer, die lange da waren, am Stück. Also jetzt nicht, dass manche sagen, aber der Heinkes fehlt da, der war 2-mal und so. Also, aber das geht um, wenn Kompany bis 29 bliebe, so lange läuft der Vertrag, dann wäre da relativ weit vorne. Sieht man hier 5 Jahre, nur Cik Cajkowski und Ottmar Hitzfeld wären da drüber. Glaubst du, dass das möglich ist für ihn, da wirklich jetzt auch eine Ära zu prägen?
Also Ottmar Hitzfeld 6 Jahre am Stück.
Jetzt kommt's.
Er hatte halt auch eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Ja.
Gerade im Mittelfeld, ja.
Also zur Vertragsverlängerung in meinen Augen ist das ein Meisterwerk. Du hast gerade gesagt, wie reden wir in einem Jahr oder 2 Jahre, wenn er die Champions League nicht gewinnt? Ich sehe die Vertragsverlängerung ein Stück weit anders, nämlich mit dem Hintergedanke, dass jetzt die anderen offenen Verträge, und da haben wir einige, also mit Gnabry, also verlängert er, bleibt er, wie auch immer. Ich glaube, er hat das Zeichen jetzt gesetzt. Ich gehe den Weg weiter. Ich möchte eine Ära prägen mit dem FC Bayern. Und jetzt bitteschön, die Spieler sollen folgen. Ich glaube, mit diesem Hintergedanke war das ein großes Stück, was dem FC Bayern da gelungen ist. Und ich möchte noch was sagen. Max Eberl hat, bevor es zu dieser Verlängerung kam, gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Und viele haben geschmunzelt.
Ja.
Viele haben gedacht, wow, Kompany, unerfahren und so weiter und so fort. Ich glaube, dieser Satz hat heute eine andere Bedeutung als zu der Zeit, wo er es ausgesprochen hat.
Das große Glück. Total. Das ist wirklich ein Glücksgriff gewesen. Das kann man jetzt schon sagen, würde ich mal behaupten. Diese Vertragsverlängerung ist ein Zeichen nach außen, nach innen, auch zur Mannschaft.
Ja, genau.
Und sie ist, Jan, und das ist bei den Bayern auch ungewöhnlich,
nicht rausgekommen,
heimlich, still und leise über die Bühne gegangen.
Das Schöne ist, sie lachen ja selbst darüber.
Ja.
Ja, und mussten schmunzeln, dass nichts rausgekommen ist. Also ist es im Moment gerade dort die perfekte Welt. Aber Kompany, ich sehe es genauso wie Stefan auch. Und Alfred hat es eben gesagt, alles, was er gesagt hat, ist richtig. Und jeder hört ihm gerne zu, weil er es einfach schafft, auch in kritischen Situationen die Dinge auf ein so normales und natürliches Maß runterzudrücken, dass du dann plötzlich merkst, oh ja, ist ja alles gar nicht so schlimm. Also das ist das, was er dir vermittelt. Und es ist wirklich dieses gerne zuhören, sowohl als Journalist, als Fan und auch die Spieler glauben ihm einfach auch, was er sagt, weil er natürlich als Spieler selbst alles, also dem kannst du ja nichts vormachen als Spieler. Dieses Gesamtpaket, da sind sie, wie gesagt, das war wirklich ein Glücksgriff, weil es war ja dann Nummer 5 oder Nummer 6 in der Trainerauswahl. Und eben nicht am Anfang sich hingesetzt wie bei Julian Nagelsmann, wir wollen jetzt eine Ära starten mit einem 5-Jahres-Vertrag, sondern jetzt kommt der lange Vertrag, weil es einfach passt.
Ja, und es ist natürlich auch, wenn man sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt und den Blick über den Ärmelkanal wendet, bei Manchester City geht vielleicht auch mal die Ära Guardiola vorbei. Er als ehemaliger City-Kapitän, als Spieler wäre natürlich auch eine logische Wahl. Und da hast du jetzt auch mal ein Thema schon beruhigt. Das ist einfach jetzt erstmal weg, oder?
Kann sein, muss nicht sein, weil natürlich sowas dann, weil die sich dann nicht um den Vertrag scheren. Also von daher, wenn die Interesse haben, ihn verpflichten zu wollen, dann würden sie schon Kontakt mit ihm aufnehmen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er sich rundum wohl fühlt hier und dass er die Bundesliga mag, dass er die Herausforderungen mag, sicherlich die hochgesteckten Ziele dann halt auch zu erreichen. Es ist nicht erkennbar, dass der jetzt plant, sonst hätte er ja auch den Vertrag auch nicht jetzt unterschrieben. Ich gehe davon aus, dass er schon auch den Plan hat, diesen langen Vertrag halt auch zu erfüllen.
Aber es gibt ja, zumindest Gerüchte, dass er eine Ausstiegsklausel hat, im bestimmten Fall. Mhm. Zumindest hat Didi Hamann das gesagt, der sich ja ein bisschen im englischen Fußball auskennt. Und da soll auch Manchester City hinterstecken.
Okay, das werden wir natürlich verfolgen. Ich habe trotzdem auch eher das Gefühl, das ist aber jetzt auch nur mein persönlicher Eindruck, dass er wirklich auch vorhat, beim FC Bayern länger zu bleiben und die Arbeit, die er da jetzt so gut begonnen hat, eben auch möglicherweise mit einem Champions-League-Sieg oder Ähnlichem zu krönen. Du hast vorhin mal gesagt, er hat eine tolle Art, Dinge zu erklären, Dinge irgendwie rüberzubringen. Und auch zu Jonas Urbich hat er jetzt irgendwie auch so ein Thema, Neuer steht dann jetzt nicht im Tor, auch einfach erklärt, dieses Pokalspiel gegen Köln, wo Urbich ja spielen muss, ist uns so wichtig. Und es ist alles irgendwie so nachvollziehbar, so logisch, ne? Und er nimmt dann uns Journalisten irgendwie eigentlich den Wind aus den Segeln. Ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Ne?
Ja, ist ein bisschen schade, ne? Also nein, das stimmt natürlich absolut. Ich habe das Gefühl, dass Vincent Kompany der erste Trainer ist seit längerem, der sich auch von diesen Geschichten, die es ja beim FC Bayern, ich kann das nur von außen beurteilen, aber immer wieder gibt, auch wenn Uli Hoeneß dann der Meinung ist, dass er auch nochmal was dazu sagen soll und so weiter und so fort. Er löst sich davon irgendwie so ab. Er guckt nur auf die Mannschaft, er guckt nur auf seinen Job. Er guckt nur auf das Sportliche. Er ist ja auch auf dieses unangenehme Boateng-Thema angesprochen worden. Er hat gesagt, da sage ich vielleicht zwei Sätze zu und dann ist es gut und dann geht es weiter. Und das ist, glaube ich, Teil des Erfolgs, dass er einfach sich auf seine Spieler, auf seine Mannschaft konzentriert, mit, genau wie du es gesagt hast, mit einer unglaublichen Ruhe.
Und viel Respekt. Er strahlt Respekt aus, den er aber auch gibt.
Ja.
Auch die Art und Weise, wie er diese Fragen beantwortet.
Gehen wir mal rein ins Spiel, Stefan. Ohne diese rote Karte wäre es noch schwieriger geworden für den FC Bayern. Wir gucken mal erstmal auf die Szene. Ist eigentlich unstrittig, oder? Dass du da rot geben musst gegen Kastrop, oder?
Ja. Klar und richtige Entscheidung vom Schiedsrichter Stegemann, hier die rote Karte zu zeigen. Das weiß der Spieler auch selber schon in der Situation, wenn er reingeht, den Ball nicht spielt, der Ball ist weg, geht mit offener Sohle rein. Von daher richtige Entscheidung. Und dann haben die Bayern, sie haben ja nicht überpaced, sondern sie wollten diese Spielkontrolle, die sie hatten mit 75% oder 78% Ballbesitz, du musst sie dann laufen lassen, müde machen und dann machst du hinten raus die Tore. Und das haben sie dann auch geschafft. Für Gladbach natürlich schade, weil sie wirklich, und das muss ich sagen, weil ich differenziere immer Niederlagen, wenn wir mal über Gladbach sprechen, wie sie zum Teil gespielt haben oder ein Gesicht gezeigt haben in den letzten Spielen. Gegen Bayern haben sie wirklich alles versucht, auch mit 10 Mann. Sie haben das offen gehalten über einen langen Zeitraum. Aber sie hatten dann spielerisch einfach nicht mehr die Möglichkeiten. Sie hätten nochmal zurückkommen können mit dem oder durch den Elfmeter. Mhm. Aber das Spiel oder diese Niederlage für Gladbach würde ich jetzt in eine andere Kategorie schieben, eher zu sagen, wir haben uns teuer verkauft.
Ja, wir bleiben mal in der Chronologie, zu dem Elfer kommen wir gleich und gucken auf die Kane-Krise, da ist das Haar in der Suppe.
Ja.
Kein Tor geschossen, also schon, aber war abseits. Deutlich auch abseits, aber trotzdem, Stefan, auch da siehst du wieder Ballannahme und der Abschluss praktisch in einer Bewegung.
Kennen wir, haben wir schon 125 Mal gesagt, dass er da auch eiskalt ist. Nein, Ball angenommen und direkt zum Abschluss kommen, weil er natürlich weiß, ich bin blank vor dem Tor. Aber richtige Entscheidung.
Absolut. Also Kane dieses Mal ohne Torbeteiligung. Aber wollen wir mal
durchgehen lassen.
Ja, ich finde auch. Gerade noch so. Naja, dann das 1:0 der Bayern war 64. Minute kurz danach. 2 Minuten war Jo Kimmich dann im zweiten Versuch mit dem linken Fuß. Und du hast vorhin mal, als wir es uns schon mal angeguckt haben, Stefan, gesagt, dir ist da was Besonderes aufgefallen, was den Drall des Balles angeht.
Was heißt Besonderes? Der hat den extremen Drall. Das sehen wir gleich hier in der Zeitlupe. Und Jo Kimmich wollte ja eigentlich mit dem rechten abschließen. Den hätte er natürlich gehalten, den Ball, aber durch diesen Drall und mit der Innenseite bekommt dieser Ball genau diese Flugkurve. Da sieht
weil
man
er sich
das
hier so, schon so stark dreht.
Ja, genau. Okay. So, und dann schiebst du ihn halt genau in die Ecke rein.
Ja.
Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Nein, das war aber wirklich auch auf den Punkt gebracht.
Dann verstehst du nicht, weißt du, der hat so einen Drall, da braucht er einfach nur die Innenseite hinlegen, aber das lernst du nicht mehr.
Ich verstehe das schon.
Ja. Darum ist er ja Moderator bzw. Journalist.
Ja.
wollt ihr denn jetzt hier beiden?
Ja. Ich wollte es nur...
Ja.
Weiß auch nicht.
Okay, ja, du wolltest...
Geh mal schnell zur nächsten Szene.
Ja, Guerrero. 69. Minute. Hast du da auch was, was ich nicht erkenne?
Du kannst ja mal anfangen.
Ja. Guck mal.
Schönes Niveau hier.
Spielen Sie doch schön aus, oder?
Ja, natürlich spielt sie es gut aus.
Kann man so machen.
Was natürlich nicht schön ist für die Gladbacher Innenunterzahl, du versuchst immer das Zentrum zuzumachen. Alle drei Tore fallen durchs Zentrum. Ja, eher lässt du die Außenbahn auf. Das, ja, aber da wurden sie dann halt auch müde. Ne? Aber dieser durchgesteckte Ball vom Ulisse, natürlich auch genial. Super.
Ja. Und hier werden irgendwie Flaschen entkorkt. Ich weiß nicht, das hört man wahrscheinlich nicht zu Hause. Aber wir hören es hier in der Runde. Jetzt gucken wir noch auf das Foul von Bischoff, was zum Elfmeter geführt hat. 73. Minute war das.
Weit weg von der Spielszene, weit weg von dem Geschehen, wo sich eigentlich der Schiedsrichter darauf konzentriert, vorne das Halten.
Aber die Ansage gab es, ne? Dieses Halten soll, aber du bist da nicht glücklich mit, Horst, oder?
Nicht im Ansatz.
Erklär's mir, warum?
Weil ich jetzt in der Vergangenheit schon so viele Situationen gesehen habe, wo man ähnlicherweise hätte einen Elfmeter geben können, aber es wird nicht gegeben und dann wird es da mal gegeben und das ist halt einfach sehr ärgerlich. Ich kann von unseren Spielen mindestens 4, 5, 10 habe ich im Kopf, wo wir vergleichbar hätten einen Elfmeter kriegen können oder eigentlich hätten kriegen müssen, nachdem am Anfang der Saison geht ja jeder Schiedsrichter zu den Vereinen und stellt das, die neue Idee vor. Und das ist natürlich echt problematisch, da eine einheitliche Linie hinzubekommen. Jetzt wird das gepfiffen und es ist so wie angekündigt, aber in vielen Spielen wird es halt nicht gepfiffen. Und das ist halt dann für einen, der da in der Verantwortung ist, dann schon ärgerlich. Du sitzt da, du kriegst es beschrieben und es passiert dann nicht. Und da passiert es dann. Also diese Regel, darauf zu achten, ist löblich, aber sie setzen sie halt einfach nicht konsequent um und das ärgert einen dann.
Kann ich komplett unterschreiben. Eindruck, als ich es gestern gesehen hatte, dachte ich, boah, allerwelts Situation im Strafraum bei einer Ecke, da wird gezogen, da wird gearbeitet am Mann und dann wird es gepfiffen. Also ich habe exakt den gleichen Eindruck wie Horst auch. Das siehst du 4, 5 Mal an einem Bundesligaspieltag und dann muss man einfach gucken, wie oft wird es gepfiffen. Jetzt, wenn es bei den Bayern gepfiffen wird, hat es immer eine andere Wirkung. Das kommt nochmal mit dazu, dass wir auch darüber reden.
Gegen die Bayern auch mal gepfiffen?
Oder wenn es gegen sie ist. Wenn diese Szene jetzt bei dem Spiel Hoffenheim gegen Heidenheim gewesen wäre, würden wir nicht drüber sprechen. Und sie wäre durchgerutscht. Hm. Deshalb ist es mal ganz gut, dass man drüber spricht, weil ich es exakt so sehe wie Horst. Einheitliche Linie. Ist schwierig, dass sie die dort reinziehen.
Das ist schwierig, da eine Linie hineinzubekommen. Genau. Aber es war ja nicht die Idee der Bundesligisten oder Zweitligisten, sondern diese Idee einzuführen, sondern sie haben gesagt, sie wollen da mehr drauf achten. Und dann hilft es natürlich schon, wenn sie von Beginn an es konsequent auch umsetzen. Das wird aber nicht gemacht. In einem Spiel pfeifen sie es, in der nächsten Szene, im nächsten Spiel pfeifen sie es nicht. Und das verärgert dann natürlich sehr, sehr viele in der Situation. Und das ist schwierig, das wirklich... Ich muss nochmal wiederholen, wirklich schwierig, eine Linie zu finden. Aber es war ja nicht unsere Idee, das einzuführen.
Ja, hast du recht. In dem Fall würde ich sagen, und wir gucken ja nachher auch auf euer Spiel vom Freitag. Und auch da gibt es durchaus ein paar Szenen, wo du nicht so happy warst mit den Entscheidungen des Schiris. Wir gucken gleich aber zunächst mal hier im Doppelpass auf die Situation in Augsburg. Die verlieren zu Hause 0-6 gegen RB Leipzig. Sandro Wagner muss das Ganze erklären, saß gar nicht so negativ, aber das war natürlich schon ein Brett. Gleich im Doppelpass, nach einer kurzen Pause. Wir melden uns zurück aus München. Moment, Geduld. Ein schöner Herbsttag hier in München am 26.10. Hallo von Arnold und Band und der Doppelpass mit unserer Runde. Und wir haben gerade in der Pause doch noch ein ganz, ganz kleines Haar in der Suppe gefunden. Wir streiten uns noch ein bisschen, Jan und ich, wem es ausgefallen ist. Aber du hattest eine Idee, was, oder
einen Haaren herbeigezogen.
Genau, einen Haaren herbeigezogen.
Gut. Nein, wenn du jetzt bei den Bayern noch irgendwo gucken willst, was noch nicht so hundertprozentig und top funktioniert, ist es Nicholas Jackson, der noch nicht so die Bindung zu dem Spiel hat. Und als er dann ausgewechselt wurde, da stand es noch 0-0 und dann kam Gnabry rein und plötzlich war eine andere Dynamik drin und es war auch wieder dieses Zocken vorne um den 16er, im 16er drin und es war eine andere Spielgeschwindigkeit. Auch die technische Verarbeitung bei Jackson ist im Moment noch nicht so, wie er es eigentlich kann. Mhm. Und das ist so das Einzige, wenn man noch irgendwas will, da ist immer noch Verbesserungspotenzial, du liebe Zeit.
Also wenn da noch Potenzial ist bei den Bayern, wenn da noch Luft nach oben ist, ich werfe die 3 Euro gleich rein, dann ist ja gut. Also dann haben wir noch einiges zu erwarten, auch für die Phase in der Saison, vor der du vorhin gewarnt hast. Ja, brandheiß diskutiert wird das Thema vielleicht nicht, aber das, was Katharina gleich hat.
Brandheiß diskutiert wird präsentiert von EI Electronics, Deutschlands Nummer 1 für Rauchmelder.
Und dabei geht es nochmal um die Situation bei Borussia Mönchengladbach, denn Eugen Polanski, der hat damit mit diesen 5 Spielen, die er eben nicht gewinnen konnte, einen Negativrekord aufgestellt. Das hat bislang kein Borussia Mönchengladbach-Trainer hinbekommen, seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg der Fohlen 1965. Klar hätte er sich sicherlich anders vorgestellt und auch Ruven Schröder hätte es sich sicherlich anders gewünscht, aber er wusste natürlich auch, worauf er sich einlässt. 12 Tage ist er ja erst im Amt und stärkt seinem Trainer auch nach dieser Niederlage gegen die Bayern den Rücken.
Eugen ist ein absoluter Vollprofi. Der hat gespielt, ist jetzt Trainer, auch schon ein bisschen länger Trainer. Der weiß, wie die Mechanismen sind und trotz allem spürt er in jedem Gespräch das Vertrauen auch von unserer Seite. So, wenn das kein Vertrauen wäre, dann kommt genau das, was Sie sagen. Dann ist man verpflichtet, in der Verantwortung Dinge zu ändern und von daher sind wir von Eugen überzeugt. Deswegen mit auf der Bank am Dienstag.
Aber es wird ja eben trotzdem diskutiert und es wird geguckt, okay, wie kann das jetzt besser werden, vor allem natürlich unter den Fans. Aber was kurios ist, ist doch, dass in den Medien aktuell nicht wirklich Namen aufploppen, wer könnte schon der Nachfolger sein von Eugen Polanski. Denn das geht ja normalerweise, das wissen wir alle, relativ schnell. Micky Beisenherz, der hatte da in der vergangenen Woche, als er hier war, ja zumindest so einen kleinen Hot-Take, beziehungsweise hat den Namen Urs Fischer mal mit reingeschmissen. Aber ansonsten, und das zumindest denken wir, das ist kurios, gibt es da bislang wenig Gerüchte.
Brandheiß diskutiert wurde präsentiert von EI Electronics, Deutschlands Nummer 1 für Rauchmelder.
Stefan, du als ehemalige Gladbach-Legende, würdest du sagen, es ist richtig, jetzt Eugen Polanski weiter, so wie es Ruven da in dem O-Ton gemacht hat, den Rücken zu stärken, auf ihn zu setzen? Siehst du eine Entwicklung unter ihm?
Sie haben gegen Leverkusen jetzt nicht so schlecht gespielt, haben dann Punkt geholt, mit einer großen Moral nochmal zurückgekommen. Mhm. Das müssen Sie halt tagtäglich an den Tag legen, also im Training sowie in den Spielen. Ich würde jetzt hingehen und sagen, Sie spielen jetzt im Pokal gegen Karlsruhe. Mhm. Nicht einfach. Und dann sind, glaube ich, 2 ganz entscheidende Spiele. Einmal in Hamburg gegen St. Pauli und zu Hause das Derby gegen Köln. Und ich glaube, dann gehst du in die Länderspielpause. Ja. Genau, dann gehst du in die Länderspielpause. Und ich glaube, dann musst du dich zusammensetzen und eventuell, oder du musst eine Entscheidung treffen. Entweder wir machen mit Polanski weiter oder wir müssen nochmal einen neuen Trainer holen, was natürlich nicht gut wäre, auch für die Mannschaft, weil auch sowas bringt immer wieder Unruhe rein. Du hast schon den ersten Trainer weg, du hast den Roland Wirkus weg. Also es wird ja nicht ruhiger in Gladbach. Aber nach diesen 3 Spielen, wir sehen es da, glaube ich, musst du einen Schnitt machen, entweder so oder so.
Also du hast eine Situation in Gladbach im Moment, dass alle mit Eugen Polanski zufrieden sind, als Trainer und als Person. Und es sind alle geeint, also von den Fans, von der Mannschaft und von der Clubführung. Mhm. Und das ist erstmal etwas, was du selten hast. In einem, glaube ich zumindest, dass alle mit dem Trainer zufrieden sind. Und dann ist die Frage, wenn es unter dem Vorgänger nicht gut lief und jetzt unter dem aktuellen Trainer nicht so gut läuft, ist der Trainer dann derjenige, der an allem schuld ist? Nein, natürlich nicht. Also von daher, denke ich, ist es im Moment nicht der Punkt, über den Trainer Polanski zu diskutieren, sondern über das, was sie verbessern müssen und ob sie das Potenzial dazu haben.
Und wenn du mal auf die Tabellenplatzierung von Borussia Mönchengladbach der letzten 10 Jahre guckst, dann siehst du, es ist jetzt nicht jedes Jahr immer ein Platz schlechter geworden, aber die Tendenz geht komplett nach unten. Und dann hast du ja auch andere Probleme, da gebe ich dir komplett recht, die dann immer offensichtlicher werden. Du hast mit Tim Kleindienst jemanden, mit dem du dich wirklich identifizieren kannst, der ist aber total lange schon verletzt, ja, kommt erst im Laufe des Novembers wieder und in welcher Form weißt du selbstverständlich auch nicht. Dann hast hast du vielleicht mit Rocco Reitz noch jemanden, der auch für die Fans Identifikationsfigur ist. Aber wenn wir ehrlich sind, ich möchte mal, also bei allem Respekt, aber das war's eigentlich. Und das sind diese Namen, die natürlich eine Mannschaft braucht. Und die Tabellenplatzierung sind wirklich immer schlechter geworden. Ich habe es mir vorher noch mal angeguckt. Dann gab es diese Geschichte rund um Marco Rose. Und dann hast du halt nach und nach in den letzten 10 Jahren wirklich eine Entwicklung, die nach unten geht. Und das ist gefährlich. Das hast du beim HSV gesehen, das hast du bei Schalke gesehen, dass dann so große Vereine, wenn das so ein schleichender Prozess ist, dann kann das auch schnell gehen am Ende.
Alfred, du wolltest zu dem Thema was sagen. Bist du anderer Meinung?
Ja, bevor wir uns heute nur einig sind, ja. Das war ja bisher so, will ich nur mal dagegen sprechen. Also wenn Stefan die wichtigen Spiele aufzählt, das stimmt, Stefan, aber ich glaube, gerade jetzt könnte man doch auch mit einem Trainerwechsel oder mit einem neuen Trainer neue Impulse setzen. Das hat ja oft genug auch funktioniert. Also bei Polanski sehe ich jetzt keine Besserung der Mannschaft. Was mich komplett bei ihm irritiert hat, war letzte Woche, als er sagte, man sei nicht im Abstiegskampf. Also das ist entweder eine totale Realitätsverweigerung oder er will taktieren, die Mannschaft nicht unter Druck setzen, ist aber eine völlig falsche Aussage. Gladbach ist im brutalen Abstiegskampf und da müssen jetzt auch, glaube ich, unpopuläre Maßnahmen her. Also ich wäre eher dafür, wenn ich in Gladbach was zu sagen hätte, mit einem neuen Trainer, Urs Fischer ist ein guter Name, neue Impulse zu setzen.
Horst, ihr habt gewonnen gegen Gladbach 3-1. Wie hast du die Gladbacher qualitativ wahrgenommen? Weil es ist ja hier gesagt worden teilweise, ja, Trainer wird es nicht sein, sondern muss es ja irgendwie die Mannschaft sein, die Qualität der Spieler. Was war dein Eindruck von der Borussia?
Ich bin also erstmal froh, dass wir gewonnen haben zu Hause. Ja. Das war wichtig für uns. Aber es ist natürlich keine einfache Situation. Ruven ist, glaube ich, in der Woche gekommen, als sie gegen uns gespielt haben. Und natürlich als verantwortlicher Manager musst du in der Kürze der Zeit erstmal herausfinden, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, um zu entscheiden, was könnte ein neuer Trainer bewirken, wie ist das Verhältnis des aktuellen Trainers. Die Problematik kommt noch hinzu, dass man, glaube ich, mitbekommen hat, dass er sehr angesehen und beliebt ist bei den Fans im Umfeld. Das macht eine Entscheidung für einen Manager auch nicht einfacher. Er muss sich davon lösen und muss eigentlich im ersten Schritt für sich festlegen, okay, wann ist der beste Zeitpunkt. Jetzt ist man in der englischen Woche, da macht ein neuer Trainer ehrlicherweise wirklich Sinn. Ja, weil ich weiß nicht, ob die jetzt Dienstag oder Mittwoch im Pokal spielen. Auf jeden Fall sind die Abstände zwischen den Ereignissen recht kurz. Und deswegen scheidet das aus, vor der Länderspielpause einen Trainerwechsel vorzuführen. Das ist das Erste.
Ja.
Darf ich das noch kurz?
Nein, bitte,
Zweite,
bitte.
Das Zweite ist, in der Kürze der Zeit muss Ruven jetzt überprüfen, wie ist das Verhältnis Mannschaft-Trainer? Ja, er wird in jeder Sitzung dabei sein, um zu beobachten, wie nimmt die Mannschaft die Idee einer Spielweise auf, wie verhält sich die Mannschaft im Training, passen die Anweisungen. Er wird wahrscheinlich sehr, sehr oft in der Kabine sein, um zu eruieren, ist dieses Verhältnis intakt oder nicht. Und als allerletztes, dadurch kann er dann die Arbeit des Trainers oder des Trainerteams ganz gut bewerten, und als allerletztes setzt er das dann ins Verhältnis mit dem Kader. Mhm. Ist der Kader Bundesliga tauglich oder nicht?
Ja.
Sind da Stellschrauben, die er frühestens im Januar verändern kann, kann er da was bewirken? Und ich glaube, diese Entscheidungsfindung, die braucht einfach eine gewisse Zeit, um am Ende zu versuchen, die beste Lösung zu finden.
Wenn da nicht alles zu spät ist.
Auch, ja, genau. Aber ist
das kann
nicht,
natürlich auch sein, dass der zeitliche Impuls Thema ist auch
da gehen, natürlich. Entschuldige, wenn ich immer neuer Impuls höre, gehen mir die Nackenhaare hoch, weil genau das, was Horst sagt, das ist ja das Professionelle. Und einfach neuen Impuls bringen, ist es eben nicht. Das ist Aktionismus. Ich mache irgendetwas.
Ist neuer Impuls eigentlich eine Frage?
Du musst ja auch natürlich auf den Markt, wer könnte eine Alternative
völlig klar
sein.
Aber du hast ja aktuell eine Situation, dass ein neuer Sportdirektor dort ist.
Und ja, Eugen Polanski ist ja auch
der auch
der zweite Trainer dieser Saison.
So. Und eine Phase, Stefan hat es ja gesagt, das ist ja völlig logisch, dass du das auf jeden Fall erstmal durchziehst bis zur Länderspielpause. Auch dann wäre es nicht zu spät, meiner Meinung nach. Hm. Aber du hast ja erstmal vieles, das stimmt.
Ja.
Und es fehlen eben auch wichtige Leute im Kader.
So, der Horst hat ja gerade die Punkte, die Ruven Schröder vor sich hat, aufgezählt. Einer davon ist zu gucken, ist der Kader Bundesliga-tauglich? Ist das denn, Stefan?
Ach.
schwierig zu beantworten.
Also das ist ein Nein, würde ich sagen, oder?
Dann hätte ich ja Nein gesagt, habe ich ja nicht. Das ist schwierig zu beantworten, weil die Mannschaft ist natürlich und logischerweise total verunsichert. So, was ist, wenn du verunsichert bist? Du brauchst Führungsspieler. So, haben sie die? Nein, haben sie nicht. Sie geben Rocco Reitz die Binde. Wir wissen, Kleindienst ist normal Kapitän. Aber der Junge trägt die Binde, die so schwer ist. Und eigentlich müsste er noch geführt werden. Also sie haben diese Führungsspieler nicht in einer sportlich unfassbar schwierigen Situation. Von der Qualität her.
Also ist die Antwort nein.
Mit den Fans im Rücken. Könnte das eine Einheit sein, die auf Platz 10 bis 12 ungefähr reinkommt? Zurück zu deiner Frage, nein. Nein, so will ich es ja, auch nicht sagen. Nein, sie sind Bundesliga-tauglich.
Ja, ja.
Sag mal, sie müssen sich halt gegen 3, 4 andere Clubs wehren. Wir haben Heidenheim unten, Pauli kommt vielleicht nochmal runter, Hamburg vielleicht mit drin, Augsburg, Fragezeichen. Ja. So, und da müssen sie bestehen im Kollektiv. Das ist, wenn du auseinanderfliegst, hast du keine Chance. Du musst im Kollektiv zusammenhalten. Wir haben auch mal gegen den Abstieg gespielt mit Gladbach. Am letzten Spieltag mussten wir nach Wolfsburg. Das war der Kampf damals gegen 60, glaube ich, oder Karlsruhe mit Ike Hässler. Und wir waren aussichtslos, aber wir haben es noch geschafft, weil wir auch ein Stück weit dran geglaubt haben. Und diese Dinge, die sehe ich gerade bei dieser Mannschaft nicht. Also ich sehe bei jedem Spieler eigentlich eher so ein Fragezeichen über dem Kopf, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und dafür brauchst du diese Führungsspieler. Darauf zu hoffen, dass Tim Kleindienst wiederkommt und dann spielen wir wieder guten Fußball und holen die Punkte, das ist gefährlich.
Aber wenn die Spieler ein Fragezeichen über dem Kopf haben, könnte der Trainer ja auch vielleicht mal eingreifen. Und das Fragezeichen beseitigen.
Ja, aber du hast ja von 3 Experten jetzt gehört, dass jetzt ein Eingreifen falsch wäre.
Ja,
in der Länderspielpause sollte man drüber nachdenken, aber nicht heute oder morgen, weil die spielen, glaube ich, am Dienstag.
Aber wisst ihr was? Die wahren Experten, die sitzen sowieso zu Hause auf dem Sofa und die haben uns am Dopafon Folgendes diktiert.
Ja, der Trainer sollte entlassen werden. Er ist ein junger Mann, der sicherlich Potenzial für die Zukunft hat. Jedoch wird in der jetzigen Situation ein erfahrener Trainer benötigt. Friedhelm Funkel wäre eine Alternative für 1 bis 2 Jahre. Und dann schauen wir mal weiter.
Eugen Polanski muss einfach gehen. Nicht, weil er die Leistung und das Wissen nicht hat, sondern um ihn zu schützen. Seinen Namen in dieser Branche nicht zu versauen. Die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach hat einfach kein Bundesliga-Niveau.
Ja, ich glaube nicht, dass der jetzige Trainer das schaffen wird, denn man sieht ja überhaupt keine Entwicklung in diesen ganzen Spielen, die er jetzt vor sich hatte. Vielleicht wäre es auch mal ganz gut, einen ehemaligen Gladbacher Spieler mit viel Erfahrung zu nehmen, so einen wie Effenberg oder auch vielleicht mal Lothar Matthäus.
So.
Ja. So. So, wir haben es doch, da ist es doch. Die Lösung ist gefunden.
Ja, super.
Ich fühle mich hier sehr wohl.
Machst manchmal nicht den Eindruck.
Können wir das nochmal hören vielleicht?
Also. In Dauerschleife, ich mache mir das jetzt als Klingelton.
Das mache ich auch.
Wir machen einen Spot, 89 Sekunden, dann sind wir gleich wieder zurück. Im Doppelpass. Stefan bereitet sich vor auf die Antrittspressekonferenz. Geht da schon mal. Nee? Na gut, dann schauen wir einfach nach Vancouver.
Ja.
Da gibt es Neues, Katharina, ne?
Ja, machen wir gerne. Denn die Playoffs, die stehen an. In der Nacht zu Montag, da geht's los. Und wir wollen ja immer so ein bisschen in unserer Rubrik Neues aus Vancouver gucken, was macht denn eigentlich unser Thomas Müller? Ich sag schon unser Thomas Müller, aber es ist ja auch irgendwie so ein bisschen so. Und er kennt natürlich die Art und Weise, Playoffs zu spielen aus der NBA, aus der NHL. Aber so selbst hat er das ja auch noch nicht gemacht. Also es gibt sportlich tatsächlich auch immer noch Neues für ihn selbst. Und er rührt da gerade kräftig selbst die Werbetrommel, weil da natürlich noch zusätzlich jetzt Platz geschaffen wurde. Man hat nämlich gesagt, hey, der Antrag, der ist so groß, die Ticketnachfrage, die ist wirklich massiv. Wir brauchen auch noch den Oberrang in unserem, jetzt muss ich nochmal nachschauen, BC Place Stadium, denn bislang unten gingen da 26.000 rein und wenn man da oben dann eben auch noch ein bisschen Platz schafft, dann dürften es über 50.000 sein. Und wie gesagt, Thomas Müller, der muss dann natürlich mit einbezogen werden, um dann nochmal ein paar Tickets rauszuholen bei den Zuschauern.
Dear Caps Fans, our journey to the MLS Cup starts now. We need your support to bring the energy and pack BC Place this weekend. So I'm very excited to announce that we are opening the Upper Bowl. See you on Sunday right here. It's time to own the summit. Let's go, Caps.
Gegen den FC Dallas geht's übrigens. Und wenn jetzt hier noch jemand gedacht hat, ja Mensch, so ein Ticket will ich auch. Also bis Montag Nacht 0.30 Uhr. Vielleicht schaffen wir es ja noch, ne?
Ja, genau. Ist ein kurzer Flug darüber an die Westküste Kanadas. Aber er hat da schon wirklich, das muss man echt sagen, schon richtig Eindruck hinterlassen. Nicht nur durch seine vielen Tore, die er jetzt da geschossen hat und seine Assists, sondern auch so durch die Art, wie er sich da präsentiert in der Stadt in Vancouver. Wir werden das weiter verfolgen. Jetzt schauen wir auf den FC Augsburg. Und das war gestern mal wieder, muss man sagen, ein echter Rückschlag für Sandro Wagner und seine Truppe.
Nach dem Debakel auf dem Platz geht's zur Aussprache in die Kurve. 0:6, die höchste Heimniederlage der Vereinsgeschichte. Von Anfang an nicht den Hauch einer Chance. Schon nach 38 Minuten steht es 0:4. Das Ergebnis? Schlimm genug. Doch gerade das Auftreten sollte zu denken geben. Vor allem Sandro Wagner. Sein teilweise arrogantes Auftreten fliegt ihm jetzt um die Ohren. Denn Wagner liefert zwar viele Sprüche, aber kaum Punkte. Der FCA hatte im Sommer sehr viel Mut, Jesthove, den Trainer mit dem besten Punkteschnitt der Augsburger Vereinsgeschichte, gegen eine der heißesten Traineraktien des Sommers auszutauschen. Doch dieser Kurs fällt. Wagner hat aktuell den schlechtesten Punkteschnitt aller Augsburger Bundesliga-Trainer. Schon 5 Niederlagen nach 8 Spielen und die meisten Gegentore der Liga. Nach dem Pokalspiel gegen Bochum unter der Woche warten in der Liga Dortmund und Stuttgart. Der Verein vom Weg mit Wagner noch überzeugt, betonte zuletzt immer wieder die 100-prozentige Rückendeckung.
Haben Sie das Gefühl, dass diese 100%-Quote nach wie vor besteht, auch nach dem Spiel?
Ja.
Kann Augsburg nach dem Trainerwechsel im Sommer überhaupt jetzt schon die Rolle rückwärts machen? Oder ist der Verein dazu verdammt, mit Wagner weiterzumachen?
Oder ist es einfach logisch und richtig, weiterzumachen und sich jetzt nicht durch diese Ergebnisse, ich meine, klar, sie haben auch gegen Mainz zu Hause verloren, 1:4, jetzt 0:6, irgendwie vom Weg abbringen zu lassen. Wie siehst du das? Also ich meine, das ist ja schon ein heftiges Ergebnis gewesen gestern.
Ein heftiges Ergebnis. Auch die Analyse nach dem Spiel hatte ich ein bisschen Probleme mit, weil sie nicht zutreffend war und nicht wirklich zutreffend war. Es ist eine gefährliche Situation, aber auch hier würde ich sagen, die Tendenz im Profifußball geht eher dahin, diese 3 Spiele, Bochum, Dortmund und Stuttgart, abzuwarten und dann eventuell zu reagieren. Weil dazu ist ein Verein dann auch verpflichtet, wenn die Kurve noch weiter runtergeht.
Wenn du die Analyse nach dem Spiel schon ansprichst, können wir es uns auch kurz anhören, was Sandro Wagner gesagt hat nach dieser Partie. Es waren nur Kleinigkeiten.
Hört sich immer doof an, wenn du natürlich schnell zurücklegst, aber ich glaube, in den ersten gerade 10 Minuten hat man gesehen, was wir wollen, dass wir eine gute Aggressivität gegen den Ball haben wollen, dass wir eine klare Idee haben mit Ball, glaube ich, gute Strukturen hatten. Dann wurden wir halt eiskalt bestraft für Verteidigungsthemen, Detailthemen, Spielen und Gehen, Restverteidigung, uns gegenseitig zu sichern. Alles Themen, die wir eigentlich die letzten Wochen besser gemacht haben, haben wir heute leider in 2, 3 Szenen so einen kleinen Rückfall gehabt und dann wirst du natürlich gegen so eine große Qualität wie RB das hat, leider bestraft.
Was war da nicht nachvollziehbar oder nicht einleuchtend für dich,
diese Analyse? Ja, also 6 Gegentore und er redet von Restverteidigung. Also von den 6 Toren habe ich 2 mit der Restverteidigung gesehen. Die anderen hatten sie komplett Überzahl. Also es hat ja nichts mit Restverteidigung zu tun und mit dem Durchdecken. Also da stimmt ja etwas nicht im defensiven Verbund, wo sie immer die Abstände halten und hatten und nochmal in Überzahl waren. Also das ist für mich dann nicht nachvollziehbar. Und es ist auch schwer zu verstehen, wenn du 6:0 verlierst und sagst, wir haben jetzt nicht so schlecht gespielt. Also das passt dann irgendwie auch nicht.
Das ist das 0:1 und du hast ja auch da in dem Fall recht. Nein? Das ist eine Überzahl eigentlich oder zumindest sind sie jetzt da nicht ausgekontert worden.
Nein, aber durch das Tempo kriegen sie halt das Gegentor, ne? Jetzt mit diesem Antritt. Aber sie sind, hat ja nichts mit Restverteidigung zu tun, das Tor. Sondern das ist mit einer klaren Zuordnung. Und verschieben hat das damit zu tun, das Tor eventuell zu verhindern. So, das zweite Tor, wenn wir das direkt nochmal auflegen.
Ja, klar.
Das hat auch nichts mit Restverteidigung zu tun.
Das ist nochmal das, jetzt haben wir die Entstehung des Zweiten. Ja. Das ist dann der Zweikampf.
Sie stehen gut, sie stehen in den Räumen, sie haben Überzahl. Das ist jetzt der Zweikampf, der im Endeffekt entscheidend war, ja, der zum Tor führte. So, da muss ich jetzt vielleicht ein Zweikampfverhalten ansprechen, aber nicht reden von Restverteidigung.
Aber was er ja macht, ist nach jedem Spiel seine Mannschaft in Schutz nehmen. So, und also ich gebe dir inhaltlich total recht. Nur ich finde
ja auch traurig, wenn nicht.
Und gefährlich.
Ja, gefährlich. Wird ja auch gerne nochmal kommen. Aber wir haben bei FUMS im Moment wirklich eine Reihe an Zitatkacheln von Sandro Wagner, der wirklich gefühlt jede Woche irgendeinen Spruch raushaut. Und natürlich bekommst du davon keine Punkte. Aber ich muss sagen, dass wir oft darüber reden, dass in der Bundesliga die Typen fehlen. Und ich finde, dass er ein absoluter Typ ist. Mhm. An ihm kann man sich reiben. Wir reiben uns ja auch an seinen Aussagen gerade. Und ich würde mir total wünschen, dass der FC Augsburg ihm das Vertrauen gibt und ihm diese Chance gibt. Natürlich sind diese Aussagen, die er da manchmal hat, auch mit dem Vergleich dann mit Bayern am Anfang der Saison, natürlich polarisiert das. Aber das hat ja dann vielleicht auch gar nicht so viel damit zu tun, wie er innerhalb des Vereins arbeitet. Er stellt sich einfach vor die Mannschaft. Finde ich prinzipiell nicht verkehrt.
Wir haben ja auch mit dem FC Augsburg natürlich Kontakt gehabt und man hat gesagt, wir gehen da gar nicht von weg. Wir sind 100% überzeugt von Sandro Wagner. Jetzt hast du ja eine Sendung Matchplan bei Sky, wo du viel mit Trainern arbeitest. Sandro ist ja auch einer, der unglaublich sich reindenkt. Du kennst ihn auch gut. Siehst du das, was er will? Und kannst du gleichzeitig auch sagen, warum es noch nicht funktioniert?
Ich fange mal so an. Wir hatten ja vorhin auch kurz gesprochen. Du hattest neulich das Vergnügen gehabt, mit Edin Terzic zusammen ein Fußballspiel zu sehen und hattest dann on-air auch gesagt, wow, ich habe hier während der 90 Minuten mit
Edin... Das war das Länderspiel in Nordirland.
Nordirland. Genau. Ja. Viel gelernt. Hm? Und ich hatte vor einigen Jahren, zwei Jahre, das Vergnügen, mit Matthias Sammer eng zusammenzuarbeiten. Hm? Der hat mir gezeigt, wie man Fußball arbeitet. Und jetzt seit 6 Jahren habe ich jede Woche 2 Trainer, die entweder Bundesliga-Trainer waren oder mal Erste Liga oder wie, also höchstes Niveau. So, und das zeigt mir, wie diese Trainer arbeiten. Sandro Wagner war auch mal da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich mit denen so eng zusammenarbeite, schäme ich mich für das, was ich früher gedacht habe und gemacht habe. Ich kann die Trainerarbeit gar nicht beurteilen, weil ich gar keine Ahnung davon habe. Die arbeiten so viel, so extrem. Und ich kann über keinen Trainer richten, wo ich kein Training gesehen habe, wo ich keine Ansprache gehört habe und gar nicht weiß, was sein Plan war, was er der Mannschaft mitgegeben hat. Dann kann ich mich nicht am Ende hinstellen und sagen, der muss weg. Nein, das Einzige, was ich machen kann, ich kann sagen, mir gefällt dieses Spiel der Mannschaft, mir gefällt dieser Fußball, den er spielt, das ist genauso. Ich gehe in ein Sterne-Restaurant und das Essen schmeckt mir, das schmeckt mir nicht, aber ich kann den Koch nicht kritisieren, weil ich keine Ahnung davon habe. Und genauso ist es mit den Trainern. Ich habe zu wenig Ahnung, meinen Trainer kritisieren zu können. Und bei Sandro Wagner weiß ich es, er ist unfassbar akribisch, wie der sich vorbereitet hat auf diesen Job, wie viel der arbeitet, wie viel der dort reinbringt. Natürlich, genauso wie bei jungen Spielern, machst du auch als junger Trainer, machst du Fehler. Nur, was ist der für ein Typ? War der mal im Doppelpass?
Ich glaube, er war schon mal da, meiner Zeit.
Ja, wer ihn kennengelernt hat, also erstmal, wie Effe, steht da steht was vor dir. Ja. Da sagst du, wow, auch das hat ja etwas, was transportiert. Dann ist er inhaltlich gut, dann ist er sprachlich gut. Ja, er haut Sprüche raus, die ihm dann auf die Füße fallen. Aber das ist ja nicht die Kernkompetenz, sondern die Kernkompetenz ist die, als Trainer und diese Mannschaft mitzunehmen. Und hier wäre es genauso der Wunsch, gebt ihm die Zeit von der Öffentlichkeit, weil bei Augsburg bekommt er sie.
Naja. Wir sprechen gleich weiter darüber. Sehr, sehr interessant und sehr nachvollziehbares Plädoyer für die Trainer. Auf der anderen Seite, wenn du auf der Tribüne sitzt und deine Mannschaft verliert zu Hause 0-6, hast du, auch wenn du nicht weißt, wie der Trainer arbeitet, auch jedes Recht, wahrscheinlich sauer zu sein und dir Fragen zu stellen. Wir kommen gleich zurück zu diesem Thema, kommen auch zum BVB. Das war gestern eine Riesenerleichterung, als sie ganz spät in der Nachspielzeit den Dreier gegen den ersten FC Köln eingefahren haben. Solche Spiele, sagte mir Stefan, können echt was bewirken. Wir sind gleich zurück im Doppelpass. Bleiben Sie dran. Wir sind weiter im Airport Hilton in München beim Doppelpass am heutigen Sonntag. Kaio von Adel und Band und unsere Runde. Und wir sprechen über den FC Augsburg und natürlich über den Trainer, über Sandro Wagner. Wenn man es jetzt ganz plakativ sagen würde, Stefan, vom besten Trainer zum schwächsten. Jes Torup hatte den besten Punkteschnitt aller FCA-Trainer und Sandro Wagner, ja, nach 8 Spielen den schwächsten 0,9 Punkte. Auch X-Goal-Wert für seine Mannschaft, schwächster in der Bundesliga, X-Goal-Wert gegen, auch schwächster Wert in der Bundesliga. Was hat Augsburg eigentlich für eine Idee gehabt, dass sie sich von der erfolgreichen sportlichen Führung, ist ja auch Jurendić, Sportdirektor, auch gegangen, verabschiedet haben und gesagt haben, wir müssen jetzt was Neues machen, wir müssen irgendwie den nächsten Schritt gehen. Was ist das?
Das ist ja immer gefährlich. Wenn du normalerweise die DNA hast von Augsburg, das war immer kompakt, hinten stehen, die Abstände halten, unseren Ketten auch verteidigen, also eher kein so schönes Fußballspiel. Unter Torup war es allerdings dann schon erfolgreich, wo sie mit wenig oder relativ wenig im Umschaltspiel viele Punkte geholt haben. So, und mit Sandro Wagner kam denn ein Trainer, der gesagt hat, ich möchte eine ganz andere Spielweise haben. Ich möchte offensiv, ich möchte hohes Anlaufen, ich möchte Pressing, ich möchte nachschieben, durchdecken und so weiter. All diese Worte. Die Frage ist halt, gibt die Qualität eines Clubs wie Augsburg das denn überhaupt her, so spielen zu lassen? Und nach dem 8. Spieltag und doch einigen Klatschen auch zu Hause, sollte Sandro eigentlich erkennen, eventuell diese Überlegungen anzuführen, zu sagen, vielleicht gehe ich doch eher auf diese Kompaktheit und das Stabilere wieder zurück und entferne mich ein Stück weit von diesem Spektakel, was ich eigentlich haben will, weil unterm Strich 3 Euro zählt im Fußball das Ergebnis. Ja, das und ich glaube, das muss er erkennen und eventuell daran schrauben, weil wenn du ja weißt, da kommt ein Gegner wie Leipzig, die sehr wohl eine extrem hohe Qualität im Spiel und viel Tempo im Spiel nach vorne haben, dann so anzugreifen gegen diesen Gegner. Und wenn du nur einen einzigen Fehler machst, dann ist das Scheunentor hinten offen und dann wird es halt gefährlich.
Das sind
halt
ja nochmal 3 Euro.
Ja, muss mir leihen.
Scheunentor offen.
So, vielleicht das zu überdenken, wieder vielleicht zur alten DNA zurückzugehen. Ich weiß nicht, ob er sich dann in seiner
Ehre
gekränkt fühlt oder wie. Kann er nicht machen? Weiß ich nicht. Irgendwann wird er das machen müssen.
Aber ist es nachvollziehbar? Du kommst gleich, Alfred, ganz kurz. Dass man überlegt, ja, für was steht der FC Augsburg oder für was stand der FC Augsburg? Die Unabsteigbaren, da zu spielen ist eklig, tut weh, die zeigen keinen großartigen Offensivfußball, aber die halten die Klasse jedes Jahr. Und jetzt willst du ja wahrscheinlich irgendwie dich davon wegentwickeln. Ist dann das nachvollziehbar, es so zu versuchen?
Also ich bin zu weit weg, um das wirklich beurteilen zu können, aber das war ja anscheinend die Idee, eine Veränderung in der DNA durchzuführen, weil am Ende der erfolgreichste Trainer nach der Saison gehen musste, mit dem Sportdirektor zusammen, ist ja eine Grundsatzentscheidung, die man da getroffen hat. Eine veränderte Spielweise an den Tag zu legen, neu zu denken, in anderen Sphären zu kommen, das muss ja die
Musst du dann den Kader auch größer verändern vielleicht? Also mehr?
Wenn du natürlich weiter nach oben kommen willst, dann brauchst du außerordentlich gute Qualität, um am Ende da auch mithalten zu können, weil da reden wir ja dann von anderen Mannschaften mit anderen Möglichkeiten. Das ist eine große Herausforderung. Das ist erstmal natürlich bestrebenswert und auch mutig, einen nächsten Step machen zu wollen. Die Frage ist, ob man das nicht hätte auch mit einem alten Trainer auch hätte erreichen können. Das weiß ich nicht, kann ich alles nicht sagen, aber Sandro Wagner steht für eine Fußballidee, deswegen haben sie ihn verpflichtet und momentan
funktioniert es noch nicht. Ne?
Funktioniert es noch nicht, genau. Ja.
Alfred, danke für deine Geduld.
Alfred, darf ich noch mal ganz kurz?
Nein.
das geht zu weit. Jetzt ist Alfred dran.
Dann will ich jetzt auch mal von der DNA sprechen.
Ja, bitte.
Also die Augsburger haben ja ganz bewusst die DNA verändern wollen. Nicht nur spielerisch, sondern auch, sie wollten weg von diesem graue Maus-Image.
Die wollten auf der Landkarte irgendwie erscheinen.
Sie wollten einfach strahlender werden.
Ja.
Der Torup war zwar erfolgreich, aber man muss sagen, ich habe von dem nie ein Wort gehört. Und es war einfach langweilig. Und die wollten sich wirklich jetzt mal unter die großen Vereine irgendwie ein bisschen mithalten können. Aber jetzt haben sie Sandro Wagner geholt und wir sprechen jetzt nur noch über Sandro Wagner. Wir reden nicht mehr über Augsburg, wir reden nicht über die Mannschaft, wir reden nur noch über Sandro Wagner. Und wenn der Trainer größer ist als der Verein, ist das noch nie gut gegangen. Und Sandro Wagner tut ja auch alles dafür, dass er größer erscheint, so wie er sich mit seinen Sprüchen und seiner großen Klappe präsentiert. Ich glaube, dass Augsburg gut klug beraten gewesen wäre, diese DNA-Veränderung etwas vorsichtiger vorzunehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass Stefan Reuter Sandro Wagner nicht geholt hätte, wenn er noch in der Verantwortung wäre. Und die sind ja mit ihrem, ich sag mal, graue Maus-Image nicht so schlecht gefahren. Und ich glaube auch, dass Sandro Wagner, wenn man über die Mannschaft mal spricht, die Mannschaft auch überfordert mit seinem Fußball. Sie haben halt jahrelang und immer wieder dieses System gespielt, was Stefan beschrieben hat. Und plötzlich sollen sie jetzt das Sandro-Wagner-Fußball spielen. Es wird nicht funktionieren.
Genau. Und jetzt noch mal ein gutes Beispiel, nämlich kommen wir mal zur Union. Die waren super erfolgreich, sind aufgestiegen, kommen in die Conference League, Euro League, in die Champions League. Mit was für einer DNA, mit was für einem System? Relativ defensiv aufgestellt und mit einem Umschaltspiel mit den schnellen Spielern das ein oder andere Tor zu machen. So sind sie nach oben gekommen. Dann hieß es ja irgendwann mal, wir müssen den Zuschauern etwas Attraktiveres anbieten. Also wir stellen unser System um, wir gehen vorne ein bisschen mehr drauf. In welche Richtung ging das? Abstiegskampf.
Hast du mir recht gegeben gerade? Oder hast du mir gerade recht gegeben?
Ich gebe mir recht. Nein, ich geb dir total recht. So, und dann mussten sie, weil sie im Abstiegskampf waren, gezwungenermaßen wieder zu ihrer alten DNA zurück, nämlich erstmal das eigene Tor zu verteidigen. Ja. Und sie haben die Klasse gehalten. Und du kannst nicht auf 100% drehen und sagen, so ist eigentlich unsere Spielweise, aber jetzt wollen wir mit den Zuschauern mal was spektakulär. Wenn du die Qualität nicht hast, wird das nicht funktionieren.
So. Und du gibst nicht nur Alfred recht, ja, sondern durch diese Aussage und dieses Einbringen von Union Berlin hier in die Diskussion, sorgst du dafür, dass wir unseren Sendeablauf verändern und jetzt zu Union kommen, nämlich zu einem, so schaut's aus. Und da sehen wir diese Phase auch, wo man ein bisschen was verändern wollte, auch mit großen Namen plötzlich kam und es nicht so gut lief, wie es jetzt gerade wieder läuft, wo man in sicherem Fahrwasser ist. So schaut's aus, Union Berlin.
»16 Monate ist Horst Held jetzt bei Union und wie es ausschaut, ist Berlin für ihn eine Reise wert.« Denn weil er ein paar Transferirrtümer seines Vorgängers, der mit vermeintlichen Stars schwer daneben lag, vermeiden konnte und stattdessen junge, aufstrebende Talente verpflichtete, war der Abstieg in Helds Premierensaison schon früh kein großes Thema mehr. So schaut's aus. Eine wichtige Personalie von Horst Held war auch Steffen Baumgart. Der Hemdsärmelige mit der kurzen Zündschnur passt emotional perfekt nach Köpenick. Leider beteiligt er sich manchmal etwas zu intensiv am Spielgeschehen.
Ich muss gucken, dass ich meine Emotionen im Griff habe.
Bevor das passiert, bekommen eher Union-Fans vom DFB einen Preis für schönste Feuerwerk. Apropos Feuerwerk, Baumgart brennen leider immer mal wieder die Sicherungen durch und manchmal verliert er dann auch sein Fingerspitzengefühl.
Wenn es eine Entschuldigung erwartet oder jetzt erwartet, dass ich dann sage, beim nächsten Mal mache ich es besser, ich bin zu emotional, um da eine hundertprozentige Sicherheit zu geben.
So schaut's aus. Zurück zu den Fans. Wenn sie sich Mühe geben, dann steht der Union-Anhang für die stimmungsvollsten Choreos in der ganzen Liga. Kompliment! Leider gehört bei Union auch seit Jahren die immer gleiche Pyro-Show zum Repertoire. Es sieht aus, als müssten die Ultras noch alte Rauchbombenbestände der Nationalen Volksarmee verballern. Das kostet den Verein jede Saison einen Haufen Geld. Massive Strafen vom DFB. Wofür? Für eine Pyro, die so spektakulär ist wie Omas Tischfeuerwerk. So schaut's aus. Was fehlt Horst Held und Union noch zu einem richtigen Hauptstadtclub? Also zu einem Club, der nicht nur besser ist als Hertha, sondern konstant in der oberen Tabellenhälfte mitspielen kann. Vielleicht ein Mittelstürmer, der nicht nur seine Mitspieler perfekt bedient, sondern auch mal selber eine Hütte macht. Dann eine Defensive, die dem gegnerischen Schützen vielleicht ein bisschen weniger Geleitschutz gibt und vielleicht ein bisschen mehr frische Luft im Stadion. Und natürlich ein Trainer, der sich so weit im Griff hat, dass man ihn nicht mehr so oft wegsperren muss. So schaut's aus.
Das ist die Sicht von Norman Solider auf Union. Möglicherweise ist die von Horst Held ein bisschen anders.
Möglicherweise, ja. Also, das eine oder andere hat war schon in die richtige Richtung, aber das eine oder andere hat jetzt auch nicht.
War dann drösen wir es mal auf.
Ja, würde ich sagen.
Ja, dann sag mal, was war denn in die richtige Richtung? Wir fangen mal positiv für uns an.
Ich habe gar nicht richtig zugeschaut.
Hast dir die Ohren zugehalten?
Ja, ja. Nein, also ich glaube nicht, dass wir diejenigen sind, die am meisten Pyrotechnik benutzen. Ich glaube, dass das deplatziert gewesen ist. Okay. Aber klar, hin und wieder kommt das bei uns auch vor.
Wenn wir jetzt gerade bei Pyro und bei euren Fans sind, eine Sache vielleicht als Einschub. Es gab auf dem Weg nach Bremen offensichtlich einen Rassismusskandal. Da wurde dieses Sylt-Lied gesungen von ein paar Union-Anhängern, ein Busfahrer beleidigt. Was weißt du über die Geschichte? Angeblich muss
zu
man jetzt sehr im Konjunktiv sagen.
Genau. Zu wenig, um tatsächlich auch dazu Stellung zu beziehen. Ich war weder im Bus noch sonst irgendwas. Ich habe das auch nur am Rande mitgekriegt. Aber eins ist auch klar, wenn es den Verein betreffen wird, dann werden wir auch dem nachgehen. Ja,
eure Haltung zu solchen Themen ist eh klar, oder?
Die ist eh klar. Also ich glaube, wie hoffentlich bei vielen Menschen.
Ja, ist hoffentlich bei allen irgendwann. Ja. Ja. Also wenn es auch nur vielleicht ein paar waren und ein paar zu viel. Ja. Aber wie gesagt, alles noch im Konjunktiv. Der Trainer. Sicher irgendwie ein Match, ne? Aber er hat selber gesagt, muss meine Emotionen irgendwie in den Griff kriegen. Geht das eigentlich? Ist er dann noch der echte Steffen Baumgart?
Also ich halte sehr, sehr viel von Steffen, weil er ein erstklassiger Trainer ist, den man nicht nur an seiner Emotion messen sollte, sondern er hat eine klare Idee, wie er Fußball spielen will.
Da kommen wir wieder zu dem, was Jan vorhin sagte.
Eben habe ich den Satz gehört, wir suchen immer Typen. Ja. Ja, dann haben wir sicherlich einen sehr emotionalen Trainer. Dann diskutieren wir das halt permanent. Natürlich steht
Aber Steffen halt auch in der Verantwortung. Aber wir können ja auch fußballinhaltlich über ihn reden.
Genau. Weil ich will nur sagen, natürlich steht er halt auch in der Verantwortung. Und die Situation in Frankfurt, die war nicht gut. Und deswegen ist er auch zu Recht bestraft worden. Das ist dann halt auch so, das muss man auch akzeptieren, aber ich glaube, natürlich gehört zu seiner Qualität halt auch dazu, Emotionen zu transportieren, in die Mannschaft am Spielfeldrand hinein zu transportieren. Das ist auch eine Waffe, die man dann halt auch im Spiel gut gebrauchen kann, aber ihn darauf zu reduzieren wäre
deutlich zu kurz gesprungen. Ja, ja. Sehe ich auch so. Wir gucken mal ganz kurz auf das Gegentor, also auf das Tor der Bremer. Sieg am Freitagabend. Horst, als er heute Morgen hier kam, sagte, eigentlich das Schönste freitags zu spielen, wenn du gewinnst, weil dann hast du ein schönes Wochenende.
Ansonsten, ich habe kein einziges Spiel am Samstag gesehen und heute schaue ich mir auch keins mehr an, weil es ist in der Tat so, wenn du am Freitag gewinnst, kannst du entspannt Bundesliga schauen. Wenn du verlierst, trägst du dir den Ärger übers ganze Wochenende mit. Eigentlich abseits, oder?
Ja, das ist die Frage. Also das ist die Linie. Erst sah es so aus wie abseits. Stefan, du hattest auch deine Zweifel, ne?
Ich hatte auch meine Zweifel, ja.
Aber
Zweifel für den Stürmer.
Ja, wir vertrauen auch da der Technik in dem Fall.
Ja, ist ja die Frage, wann sie die Linie da ziehen.
Ja, ja.
Sicherlich nicht
Moment
einfach.
Moment der Ballabgabe,
ja,
klar.
Genau, und das sind ja ein Bruchteil von Sekunden. Ich glaube, aus meiner Sicht war es ein Abseits, aus vielerlei Ansicht nicht. Aber am Ende ist es so, dass wir das Spiel hergeschenkt, das ist jetzt auch ein Stück weit zu übertrieben ausgerückt, aber wir waren in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht die bessere Mannschaft. Wir haben aber nicht so konsequent unsere Umschaltmomente umgesetzt, wie wir das eigentlich können. Wir haben unsere Chancen, die wir uns erarbeitet haben, nicht konsequent genutzt. Und am Ende wäre es eigentlich ein Spiel gewesen, was unentschieden hätte ausgehen müssen. Und dann kommt halt so ein Sonntagstor hinzu. Und wir haben einfach nicht unsere beste Performance abgeliefert. Und deswegen haben wir verloren. Ja.
Stefan, würdest du Union, wir sehen da hinten nochmal diese Linie, Wird zu Union in dieser Tabellenregion sehen oder hast du das Gefühl, sie könnten eigentlich ein bisschen höher als Platz 10, wo sie jetzt stehen, von ihrem Kader, von ihrer Qualität?
Sie stehen auf 10, ich würde sie so einstufen zwischen 8 und 12.
Das wäre dann 10, ne?
Das wäre dann 10.
Ja, okay.
Oder?
Ja. Ich glaube, für Union ist es erstmal wichtig, relativ schnell nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Wir haben uns ja vor der Sendung unterhalten. Ich glaube, das ist das erste Ziel. Und dann schauen, was darüber hinausgeht. Aber ich würde jetzt nicht aussprechen Richtung Europa oder sonst irgendetwas. Dafür sind andere Mannschaften einfach besser aufgestellt und haben andere Mannschaften einfach finanziell mehr Möglichkeiten.
Wir sprechen gleich weiter über Union, machen eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Und Sie können jetzt was gewinnen mit unserem Partner erwinmüller.de. Solche wunderbaren personalisierten Handtücher. Und wie das geht, erkläre ich Ihnen jetzt. Bis gleich. Willkommen zurück in München, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, da wird getanzt, sehr gut. Hajo von Hadeln und Band und unsere Runde mit Horst Held und damit beim Thema Union. Horst hat mal gesagt, ja, Union Berlin, weil Union sexy ist. Ja, wir haben jetzt mal geguckt, ob wir sexy Zahlen finden aus dieser Saison. So richtig sexy sind die nicht, Katharina, ne?
Ja, was sollen wir machen? Also wir gucken erstmal drauf, ne? Und dann können wir gleich nochmal Horst dazu reinholen, was er uns dazu sagen kann. Also wir wissen natürlich, Union Berlin kommt nicht gerade übers Ballbesitzspiel. Deswegen ist grundsätzlich natürlich da eine geringe Zahl jetzt nicht großartig überraschend, aber es ist eben Ligatiefstwert mit 37%. Außerdem hat Union die höchste Fehlpassquote mit 27% und sie haben die schwächste Zweikampfbilanz mit 46%. Außerdem die wenigsten Sprints ligaweit. Und da vielleicht hat Horst ja vielleicht auch noch eine Erklärung, wie das auch mit dem Umschaltspiel dann zusammenhängt, doch vielleicht positiv aussehen kann. Also es gibt großartige Tugenden, die wir, glaube ich, alle so ein bisschen an Union schätzen. Aber wie sexy ist denn Horst gerade Union Berlin?
Naja, wenn man die Werte sieht, dann eher weniger. Aber das war auch gar nicht in dem Zusammenhang gemeint. Sondern ich glaube, dass wir...
Du meinst den gesamten Club natürlich,
genau, ich meine
mit den Fans.
Genau, es ist unfassbar, macht unfassbar viel Spaß als Spieler, diese Atmosphäre bei Heimspielen zu genießen. Das ist also wirklich eine absolute Einheit. Jeder, der da mal in den Genuss gekommen ist, wird das, glaube ich, bestätigen. Es ist der einzige Verein, wo die eigenen Spieler, das kommt hin und wieder mal vor, dass wir auch Spiele nicht gewinnen. Aber seitdem ich jetzt da bin, und das ist also nicht seitdem, habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Aber es ist ein unfassbarer, großes Plus, dass die eigene Mannschaft nie ausgepfiffen wird. Wenn es irgendwelche Themen gibt, dann wird das vereinsintern miteinander besprochen. Wir haben da einen sehr, sehr engen Austausch mit unserer Fanszene. Also das ist wirklich eine Einheit, weil die Menschen auch wissen, ja, wo sie herkommen, was sie stark macht. Und deswegen ist es wirklich herausragend, was in den letzten Jahren und auch schon
weit vor
meiner Zeit...
Wusstest du das eigentlich vorher, bevor du da warst, oder musstest du es auch erst selber erleben?
Ich musste es natürlich im Detail dann auch erleben, aber ich hatte auch das Vergnügen, damals zu spielen. Ich habe nicht gewonnen. Es war schon sehr unangenehm, da Punkte mitzunehmen, und diesen Status wollen wir natürlich beibehalten. Ja. Ausdruck, dass wir sexy sind, war auf was anderes bezogen. Ich glaube, dass wir ein sehr interessanter Verein sind für viele junge Spieler halt auch, die sich weiterentwickeln wollen, die den nächsten Step machen wollen, weil sie bei uns den Raum und die Möglichkeit bekommen, sich zu entfalten. Der Standort ist natürlich halt auch sicherlich nicht unangenehm.
Ein besonderer Verein, Eisern Union, ne?
Also ich lebe ja in Berlin, ich kann das beurteilen, und wir reden ja heute viel über DNA. Stefan hat angefangen damit. Auch Union hat ja die DNA teilweise versucht abzulegen. Wir erinnern uns, sie haben plötzlich Superstars geholt, sind in der Champions League ins große Olympiastadion gegangen, was auch nach hinten losgegangen ist. Und du sagst, du hast da nicht viel mit zu tun, aber ich glaube, seit Horst Held da ist, besinnt sich Union wieder auf seine DNA. Und das ist ganz wichtig. Und das ist deswegen großes Kompliment an Horst. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Da entwickelt sich gerade wieder etwas. Du hattest nach dieser langen Zeit Urs Fischer. Es ist ja ganz häufig bei Vereinen, wo ein Trainer so eine Ära geprägt hat, dass du dich danach erstmal wieder finden musst. Da sind dann einige Fehler passiert, so nach dem Motto, wir sind in die Champions League eingezogen, vielen Dank Jungs, jetzt kommen die, die es können, mit Bonucci, mit Volland, mit Gosens. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht gewesen damals. Und nach diesem Tal, wo es zurückgegangen ist, merkst du, wie sich das jetzt wieder gefunden hat, auch mit dem Trainer, der inhaltlich komplett anders ist als das, was du am Spielfeld dran siehst. Mhm. Ja, da ist ja der Tiefe, der sich die Gedanken macht. Ich hatte mal zu Kölner Zeiten das Vergnügen, eine Stunde mit ihm am Tisch sitzen zu können, wo er mir die Sachen erklärt hat. Ich bin rausgegangen und habe gesagt, wow, das ist ein komplett anderer Steffen Baumgart als den du dann an der
als das Label siehst. Oder die Schublade, in der er drin steckt. Nun ist gerade das Olympiastadion angesprochen worden. Ihr arbeitet ja an einem Stadionausbau und da scheint es irgendwie Schwierigkeiten zu geben. Was ist da der Stand der Dinge? Ich höre dann so bürokratendeutsche Begriffe wie Zuwegungsprobleme und Ähnliches. Also erzähl doch mal, was da ist. Ihr wollt ja die alte Försterei irgendwie auf den Stand bringen, dem Jahr 2025 irgendwie auch angemessen ist und auch ein bisschen Kapazität erhöhen. Was ist der Stand?
Ja, wir arbeiten also schon seit mehreren Jahren daran. Die Idee ist es, und es ist eigentlich alternativlos, die Kapazität zu erhöhen. Wir haben sehr, sehr viele Mitglieder. Bei uns ist immer ein Losverfahren. Wer darf ins Stadion und wer darf nicht ins Stadion? Und das wollen wir natürlich möglichst vielen Menschen auch die Möglichkeit einräumen, ins Stadion zu kommen. Deswegen ist seit längerem schon die Idee, das Stadion auszubauen. Das wird immer unser
Stadion. Wo wollt ihr denn hin? Auf welche Kapazität? Ja,
die ursprüngliche Idee war, auf 40.000 zu erhöhen. Das ist uns aber nicht genehmigt worden. Mehrere Behörden haben ihr Veto dagegen eingelegt. Es ging tatsächlich um die wie kommen die Menschen zu uns ins Stadion und wie...
Allein 70.000 genau, Mitglieder, ne?
Genau, also wir haben sehr, sehr viele Mitglieder und deswegen ist es natürlich so, in unserem Bestreben, sich weiterzuentwickeln. Das müssen wir auch, das wollen wir auch. Wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Das Ziel wird immer bleiben, in der ersten Liga zu sein und das ist Herausforderung genug für uns. Aber wir brauchen natürlich Einnahmesituationen, um auch in der Lage zu sein, konkurrenzfähigen Kader auf die Beine zu stellen. Und dazu gehört natürlich ein Ausbau des Stadions, das nehmen wir uns vor und würden dann ein Jahr lang ins Olympiastadion ziehen. Ja.
Das würdet ihr machen mit der Faust in der Tasche? Oder ist das also nach dem Champions League-Erfahrung haben wir schon gesehen, dass auch da die Union-Fans eine tolle Stimmung entfachen können, aber es ist nun mal
das
Stadion von Hertha, ne? So ungefähr. Ne? Also
nee, das Gefühl Stadion der Stadt.
Der Stadt, ja, ja klar, genau. Aber die Hertha spielt da.
Ja.
Richtig?
Anscheinend. Ja.
Guck mal, da hinten sitzen zwei Hertha-Fans, die wissen.
Ja, aber es ist alternativlos. Auch das funktioniert nur so. Wir wollen innerhalb von einem Jahr dann diese Kapazität ausbauen. Und ich habe es schon mal erlebt, wenn man dann auf einer Baustelle spielt. Also das ist auch nicht so lustig. Und deswegen ist diese Idee die vernünftige. Und es geht ja darum, möglichst mehr Menschen zu ermöglichen.
Wo war die Baustelle, auf der du gespielt
Stuttgart.
Hast? Stuttgart. Oh, das war doch gar nicht so unerfolgreich, oder?
Ja, aber da in der Phase, wo wir das Stadion umgebaut haben, da wurde hinterm Tor eine Tribüne abgerissen und ich glaube, wir haben ein halbes Jahr lang kein Tor gemacht.
Okay.
Also immer nur auf der anderen Seite. Also von daher, das war dann her schon Psychoterror sozusagen.
Ja. Und bis wann muss jetzt dann endgültig sozusagen, ab wann könnt ihr sagen, so jetzt geht's los?
Und die Genehmigungen laufen. Das ist ein Prozess, der in Deutschland dann doch immer wieder ein bisschen länger dauert, weil viele mitreden, viele Bürokratien abgebaut werden oder ja. Genehmigungsverfahren müssen tatsächlich genehmigt werden. Deswegen ist es noch nicht zu 100% sicher, wann wir anfangen können, aber wir wären bereit.
Horst, du hast vorhin gesagt, also wir sind sexy, weil wir ein Standort sind in der Hauptstadt, weil wir einen interessanten Verein haben und weil man hier auch einen nächsten Schritt machen kann. Was ist denn von denen zu erwarten, die aus eurem eigenen Laden hochkommen? Was ist Jugendarbeit? Das ist ja was man auch immer wieder sich auf die Fahnen schreibt, als Verein zu sagen, wir müssen selber Spieler entwickeln. Wo steht ihr da gerade?
Mittlerweile stehen wir wirklich top. Ja. Auch das ist natürlich die Geschichte des Clubs. Wir hatten lange Zeit keinen wirklich repräsentatives Nachwuchsleistungszentrum. Wir konnten gar nicht richtig gut ausbilden, weil die Infrastruktur es gar nicht hergegeben hat. Das war ja der nächste Meilenstein, den die Menschen in der Verantwortung erreicht haben. Wir haben also mittlerweile jetzt seit kürzester Zeit, also seit einem Jahr, anderthalb Jahren so ungefähr, halt ein tolles Nachwuchsleistungszentrum, wo wir auch in der Lage sind, gut auszubilden. Wir haben zurzeit wirklich Mannschaften, die gut unterwegs sind im Nachwuchs. Wir haben das Derby in der U19 gegen Hertha gewonnen, nach langer Zeit mal wieder eindeutig mit 5-1. Also das ist auch, dieses Datum wird rot unterstrichen. Da sind wir auf einem guten Weg. Jetzt ist der nächste Step, diese wirklich gut ausgebildeten Spieler in diese Mannschaft hinein zu bekommen. Das ist ein Weg, den wir gehen werden und auch gehen müssen. Wir haben aber auch natürlich schon ein paar Namen. Joscha Kemlein, der ein hochtalentierter Spieler ist, der auch schon seinen Einsatz jetzt in der U21 gemacht hat, der mit Sicherheit in den nächsten Jahren zum Stammspieler und zur wichtigen Größe greifen wird. Da gibt es ein paar Namen. David Breu, der schon seine Einsätze gehabt hat. Wir versprechen uns natürlich davon hohe Identität, aber natürlich halt auch eine dementsprechende Weiterentwicklung. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und werden das peu à peu umsetzen. Entscheidend wird aber natürlich der Mix sein. Wir können nicht nur mit selbst ausgebildeten Spielern ins Rennen gehen in der Bundesliga, sondern wir müssen immer es schaffen, einen guten Mix zu finden, um konkurrenzfähig zu sein. Also externe Spieler, da müssen wir auch die richtigen Entscheidungen treffen. Mhm. Und klar, das ist natürlich bei uns dann ein anderer Ausschlag, wenn wir mal daneben greifen, was vorkommt, was jetzt auch vorgekommen ist, dass wir mit der Entwicklung von Spielern, die wir geholt haben, noch nicht so zufrieden sind. Und wir müssen sie natürlich dann dementsprechend unterstützen und begleiten. Das ist sehr, sehr wichtig.
Wo ist es da? Wo seid ihr noch nicht zufrieden?
Ich will ja jetzt gar nicht auf einzelne Namen eingehen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, meine und die vom Trainer, immer wieder das zu versuchen zu verbessern. Das nehmen wir uns auch vor. Wenn du dir versuchst, einen Kader zu planen, dann ist die erste Ansicht, ist der Kader in der Lage, konkurrenzfähig zu sein, um in der Liga zu bleiben. Das ist das Ziel, das nehmen wir uns vor. Wir sind davon überzeugt, dass wir einen Kader haben, um in der Liga zu bleiben. Das wird in den nächsten Jahren für uns wichtig sein, damit wir uns auch entwickeln können. Was wir auf jeden Fall genießen, ist diese große und breite Unterstützung von allen Unionern, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen, der manchmal, wie gesagt, halt auch mit Kompromissen begleitet werden muss. Ein Jahr Olympiastadion, das wird kommen und das wird sicherlich auch für uns dann wieder eine neue Herausforderung werden.
Das klingt nach einer Balance zwischen Bodenständigkeit und Ambition. Wir sind gespannt, wie es in dieser Saison weiterläuft. Danke für den Moment. Wir machen kurzen Moment Pause und sind dann gleich zurück im Doppelpass und gucken auf den BVB. Puh, das war knapp gestern. Bis gleich. Da sind wir schon wieder zurück im Doppelpass und schauen auf den BVB. 1:0 gewonnen gegen den 1. FC Köln, aber erst in der Nachspielzeit. Und was das für Emotionen ausgelöst hat, sehen Sie jetzt.
Nicht nur das gesamte Spiel, auch der Siegtreffer, ein hartes Stück Arbeit. Maximilian Bayer erlöst ganz Dortmund. 96 Minuten sah es danach aus, dass der BVB nach der Niederlage in München weiter an Boden verliert. Doch dieses Tor in Minute 96 ändert die Gefühlslage komplett. Der BVB kann auch Arbeitssieg. Doch es hätte auch ganz anders kommen können. Wenn der derzeitige Kölner Überflieger Said Elmala in Halbzeit 1 seine beiden Riesenchancen genutzt hätte. Dortmund verzweifelt ein ums andere Mal an Kölns überragendem Schlussmann Marvin Schwebe. BVB-Stürmer Serhou Guirassy nutzt seine Chance nicht. Durch den Ausfall des verletzten Kölners Hübers Dortmund fast eine Viertelstunde sogar noch in Überzahl. 96 Minuten lang drohte Dortmund den Anschluss zu den Bayern und dem ersten Verfolger Leipzig weiter zu verlieren. Jetzt ist mit dem Last-Minute-Sieg und dem Erfolg unter der Woche in der Champions League die Woche in letzter Minute doch noch gerettet. Weil sie bis zuletzt an diesen Siegtreffer geglaubt und dafür geackert haben. Brauchte es erst einen Niko Kovac, um dem BVB Mentalität beizubringen?
Sie ist auf jeden Fall da. Und zumindest, wenn man in der 96. das Ding dann macht, dann muss man sich keiner Mentalitätsdebatte stellen, ne?
Nee, also dieses Wort, das M-Wort, was Sie in Dortmund gehasst haben, jetzt können Sie es, glaube ich, locker aussprechen, weil Sie haben es. Ja. Und es ist relativ einfach hier, wie kann man Trainerarbeit nachvollziehen? Also was Niko Kovac dort gemacht hat, ist einfach großartig. Auch nach Jahren, BVB war immer eine Mannschaft, die Viererkette gespielt hat, so wie die Bayern Viererkette gespielt haben. Und Niko hat einfach gesagt, nee Freunde, jetzt drehen wir es auf links und es ist Dreierkette, Fünferkette, das andere System drin. Die Entscheidungen, die er trifft, die Leute, die dazugekommen sind, es passt. Und wie er auch mit denen umgeht, die dann auch Mentalität mit Wasserflaschen zeigen.
Ja.
Auch damit geht er um. Also im Moment passt es einfach, ob jetzt viel Niko Kovac in der 96. Minute drin war, sei mal dahingestellt, aber sie haben es einfach durchgezogen. Wobei das auch ein Spiel gewesen wäre, so wie euer Spiel, 0-0 wäre das richtige Ergebnis gewesen.
Und es gibt ja noch ein zweites M-Wort, das in Dortmund sehr unbeliebt ist, das geht mit Eisterschaft weiter. Und das kam ja am Anfang der Saison mal auf, da hat der ein oder andere Spieler gesagt, wenn wir so spielen, dann spielen wir um die Meisterschaft mit. Und das fand ich eigentlich am stärksten von Niko Kovac, dass er da gesagt hat, jetzt bleiben wir mal ganz ruhig und gucken erstmal darauf, wo wir sind und wo wir hinwollen und gucken auf unsere Leistung. Und dann gab es auch diese zweite Halbzeit in München. Und da muss man sagen, für diejenigen, die was mit Humor und Fußball verbinden, die müssen eigentlich stinksauer auf Niko Kovac sein, weil diese ganzen Dinge, die Borussia Dortmund da jahrelang angeboten hat, die gibt es auf einmal nicht mehr. Es gibt nicht diese Blamagen. Dieser Mann bringt unglaublich viel Disziplin nach Dortmund. Du hast den Eindruck, wenn der morgens den Kamm in die Hand nimmt, dann haben die Haare Angst. Also der ist wirklich top diszipliniert, super ausgestattet, bringt er. Sind, bitte, das sind 6 Euro.
Euro.
Das kostet
6 Euro.
Das kostet 6 Euro. Das ist okay. Aber es funktioniert auf jeden Fall.
Ja. Aber Stefan, der 1. FC Köln hat sich wirklich auch da mal wieder in dieser Saison sehr, sehr stark gezeigt. Und der neue Shootingstar Said El Maller hätte ein Tor schießen müssen können. Wenn wir mal auf die erste Chance schauen.
Ja, den hätte reinmachen müssen.
Was macht er falsch? Also, er schießt ihn vorbei, also
Er ist mal ein toller Pass in die Tiefe mit dem Außenriss und er überlegt zu viel. Ich glaube, dass er 2 oder 3 Gedanken im Kopf hatte, als er auf den Torwart zuläuft, auf Kobel.
Er wird auch langsamer dann.
Er wird langsamer und gleich sehen wir das in der Zeitlupe. Er schaut nur auf den Ball. Also ein Stürmer schaut zumindest einmal hoch. Was bietet mir der Torwart an? Das macht er nicht. Das sieht man hier. Nur auf den Ball. Und dann schießt du eigentlich blind aufs Tor, mehr oder weniger. Das macht er da falsch, aber ja. Das war eine riesengroße Möglichkeit, das war eine hundertprozentige. Aber ich finde, Köln hat sich wieder mal sehr gut verkauft. Das ist eine Mannschaft, die wirklich gefährlich ist und eine tolle Leistung gebracht hat. Aber ich muss hier auch nochmal auf Dortmund gehen. Die kam aus einer unfassbar schwierigen Woche in München, in Kopenhagen. Und dann spielst du zu Hause gegen einen Gegner, der frech ist, der gut in der Tabelle steht, der was holen will in Dortmund und du gewinnst das Spiel hinten raus 1-0. Das spricht dann für die Mannschaft Borussia Dortmund. Das hat man in der Vergangenheit eher selten gesehen. Ja.
Und Katharina, wir haben es hier schon mal gerade angesprochen, Mentalität, die man mit der Wasserflasche zeigt. Ne? Das hast du genau beobachtet?
Wir gucken uns nochmal zusammen die Szene an, dass die auch jeder dann nochmal vor Augen hat, falls das gestern vielleicht untergegangen sein sollte. Gemeint ist Karim Adeyemi, der folgendermaßen bei seiner Auswechslung durch Fabio Silva, der hier reingekommen ist, dann reagiert hat. Da sehen wir es. Also die Flasche, die musste dran glauben. Das war in dem Fall übrigens auch nicht das erste Mal, dass Karim Adeyemi so reagiert hat. Es darf hier und da natürlich ein Spieler sauer sein. Das hat Niko Kovac auch gesagt, wenn er ausgewechselt wird, weil er natürlich den Anspruch haben soll zu spielen. Aber er muss natürlich auch gewissermaßen erwachsen reagieren können. Und er hat sich da, zumindest auf der Pressekonferenz nach außen hin, eine ganz nette Maßnahme, wie ich finde, überlegt.
Dass der Karim jetzt enttäuscht war, nachdem er runter ist, ja, das gehört dazu. Aber ich sage den Jungs immer Folgendes, ist relativ einfach. Also du kannst ja enttäuscht und sauer sein, aber wenn du 90 Minuten auf dem Platz stehen möchtest, dann wird dein Freund, dein Kollege, ja in dem Fall vielleicht Maxi Bayer, nicht spielen. Wenn du das mit ihm ausmachen kannst, bitte, dann spielst du das nächste Mal 90 Minuten. aber dann muss nicht der Maxi zu mir kommen, sondern zu dir. Und so habe ich denen im Grunde den Ball zugespielt. So können sie mir nicht irgendwie an Karren fahren, sondern sollen es bitte untereinander ausschnapsen.
So schön den schwarzen Peter weitergereicht. Nicht, ja. Nicht unclever, oder?
Absolut. Das ist das, was ich eben meinte.
Ja.
Ja, dieser, wie er dann auch mit der Mannschaft umgeht, also top im Moment, passt es.
Und vielleicht bei der Szene, das hat man jetzt nicht gesehen, der Journalist, der das gefragt hat, hat den Namen Adeyemi gar nicht erwähnt. Er ist dann derjenige, der das direkt aufgreift und die Sache ausspricht und einfach ganz klar das Kind beim Namen nennt. Und das ist etwas...
Du hast die ganze PK gesehen, offensichtlich.
Ich habe die komplette PK gesehen. Das war ein schöner Samstag. Nein, aber das ist etwas, was dann natürlich Edin Terzic, überragender Trainer, Nuri Sahin, bestimmt auch kein schlechter Trainer. Aber ich glaube, das ist das, was die Trainer vorher in Dortmund ja manchmal ein bisschen vermissen lassen. Also er nennt die Dinge beim Namen. Er ist überhaupt kein Kumpeltyp, sondern absolut direkt. Und ich glaube, das tut dieser Mannschaft unendlich gut.
Trotzdem hat er, finde ich, also klar, Leute sagen Disziplin und das ist für ihn ganz wichtig und er ist aber kein so ein Schleifertyp, sondern er hat immer auch ein Lächeln irgendwie. Das Ganze wirkt nicht irgendwie so fest und so wie also sein Image letztlich ist da sicher anders als das, was er jetzt uns in Dortmund zeigt. Aber Stefan, jetzt trotzdem nochmal, wenn es jetzt mehrfach vorkommt, ja, dann kann man das so abmoderieren, wie er das gemacht hat, wie er das sehr clever abmoderiert hat, Niko Kovac. Trotzdem muss sich Karim Adeyemi ja auch hinterfragen. Also wie oft kann er sich so ein Ding leisten, auch im Mannschaftskreis? Ja?
Es hat ja Gründe, warum ein Spieler ausgewechselt wird. Entweder das taktische Gründe oder leistungstechnische Gründe. So. Bei ihm war das jetzt leistungstechnisch. Ja, es war jetzt das zweite, dritte Mal auch gegen Mainz. Ja. Hatte sich jetzt nicht so gut verhalten. Ich finde auch, dass Kovac das sehr, sehr gut moderiert. Ich kann mich jetzt in Adeyemi nicht reinversetzen, weil ich wurde ja nie ausgewechselt.
Sind das auch 3 €?
Dann muss ich natürlich Horst anschauen.
Ich kann mich auch nicht erinnern.
Gibt es da so ein Kodex, was geht, was nicht geht, was drüber ist? Oder?
Ja, also erstmal, er hat das wirklich gut abmoderiert für die Öffentlichkeit. Intern wird das aber anders sicherlich gehandhabt werden. Der wird sich dem schnappen im Vier-Augen-Gespräch und sagen, okay, das ist jetzt einmal passiert. Vielleicht ist es auch schon mal passiert,
ja,
aber ein drittes Mal wird es nicht mehr passieren. Weil das natürlich genau das ausdrückt, was man nicht will als Verantwortlicher. A, ist es eine Geste gegenüber seinen Mitspielern, die nicht in Ordnung ist, weil tatsächlich eine Mannschaft nicht nur aus 11 besteht, sondern am Ende hat Bayer das Tor gemacht und sie haben gewonnen. Ja. Und das zeichnet ja einen Kader dann am Ende vom Tag halt auch aus, dass du nochmal nachlegen kannst und jeder ist da sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Da profitieren alle von er halt auch. Das ist also der gegenseitige Respekt, der muss da gewahrt bleiben und wenn das nicht funktioniert, dann kann es schnell zu Problemen führen. Also wird er mit ihm im Vier-Augen-Gespräch sagen, das war aber jetzt eins zu viel und das will ich nicht mehr sehen, ansonsten haben wir beide miteinander ein Problem. Und ich glaube auch, diese Autorität, die strahlt er halt aus. Ich kenne ihn auch natürlich halt. Er hat, und das sieht man zurzeit, wie bei seinen vorherigen Mannschaften auch, ist ein Trainer, der eine Aura hat, der was ausstrahlt, der Werte verkörpert halt, aber der ihn auch den Moment gibt, wo sie, ja, wie soll ich sagen, väterlich auf sie einwirkt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das jetzt wirklich das letzte Mal passiert ist. Ansonsten wird er dann eher mal von der Bank kommen.
Wobei es auch ein Unterschied ist, über was regt sich Adeyemi auf? Regt er sich über die Auswechslung auf oder über die eigene schlechte Leistung?
Genau, das weiß man
ja. Ja, das weißt du nicht, genau.
Weiß man in dem Zusammenhang nicht, das wird er sicherlich auch mal eruiert haben. Ja.
Ja, aber es ist ja schon so, wenn dann einer am Trainer vorbeistürmt und die Flasche wirft, dann ist die Interpretation nicht so fern zu sagen, er ist sauer über die Auswechslung. Und das hängt natürlich auch ein bisschen mit seiner eigenen Leistung zusammen. Wir sprechen gleich weiter, aber heute haben wir noch richtig Sport-Highlights, nämlich die Pfeile fliegen wieder bei uns. Und Basti Schwele sagt uns jetzt, wann und wo wer spielt. Darts bei Sport1.
Ja, danke Florian und erstmal einen wunderschönen Sonntag euch allen da in den Doppelpass. Neben Fußball natürlich an diesem Wochenende wieder die Darts. Ganz groß auf Sport 1 European Championship in Dortmund steht an. Robby Majanovic ist natürlich mit dabei und Robby schon mal vorneweg aus deutscher Sicht. Toll, denn Ricardo Pietrzko ist im Viertelfinale heute am Finaltag mit dabei.
Absolut, mit Recht sogar im Viertelfinale, spielt ein grandioses Turnier bis hierhin zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale hier in Dortmund. Wir sehen hier die Bilder von gestern, da waren ein paar unfassbare Szenen dabei und was ein Match von Ricardo.
Über die Doppel-20 dann zum Match gegen Germain Wattimena. Er steht zum zweiten Mal in Folge, damit unter den Top 8 bei diesem Turnier. Ricardo Pietrzko aus Hannover. Also, bei uns die Darts heute mit der Entscheidung. Eine ist schon gefallen. Luke Littler ist raus im Achtelfinale und wird damit nicht die neue Nummer 1. Für euch der Hinweis, ab 13 Uhr im kostenlosen Livestream. Die Darts ab 14 Uhr dann im Free TV. Und bevor es in den Doppelpass wieder zurückgeht, noch die Möglichkeit für euch, was zu gewinnen.
Willkommen zurück zum Doppelpass. Und ich bin, Katharina, irgendwie in eine... In eine Situation gebracht worden, in der ich nicht sein wollte. Liegt aber an Horst Held, der hat
der wollte dir
gesagt,
die Bühne
er will nicht Darts werfen.
Er wollte
aber wir
dir
sind
die
damit
lassen.
Beim Winamax Checkout.
Bei dem wir uns immer freuen über die Spenden unserer Gäste, unserer Zuschauer hier. Moment, jetzt will er schon loslegen, der Flo.
Nein, ich muss mich nur lockern.
Die Schulter wird schon mal gelockert. Und bei dem wir natürlich gerne unseren Gästen in der Runde die Möglichkeit geben oder unseren Zuschauern, die gespendet haben. In diesem Fall ist es Michael. Vielen Dank erstmal für die Spende, der dann heute antreten darf.
Viel Glück übrigens.
Flo, du bist gar nicht so schlecht im Dartspielen oder wie
Doch,
war das?
Doch, ich bin sehr schlecht, das werdet ihr gleich sehen.
Machst du häufiger?
Oder? Nein, nie? Das erste Mal.
Okay, und bei dir? Wie sieht das bei dir aus?
Ja, hin und wieder in der Freizeit, aber auch nicht gut, glaube ich.
Okay, also da habe ich doch eine
Mensch, das ist aber auch ein Teasing hier auf das, was wir jetzt gleich
haben. Wir werfen 6 Pfeile, ne?
Tolle Voraussetzung. Ich würde sagen, wir legen los. Es ist so, dass wir 2x3 Würfe haben und das Gesamtscore gewinnt. Ich bin jetzt schon Flightflügen gegangen, also geht super los hier.
Ausziehen, nee, das geht nicht.
Ausziehen, genau.
Da hängt das Mikro und alles dran. So, jetzt aber.
So, geht los.
Oh.
Also das ist die 1.
Die 1, das war nix.
Oh, mal, und dann haben wir eine Triple 12.
Und nochmal Triple 12.
Nochmal Triple 12, stark. Sehr gut.
So. Ah, ich wollte nur mit 2 Trippeln anfangen. Nochmal.
71 haben wir.
71.
Dann weiter geht's, bitte. So, die 5. Oh, nochmal die 5, oder?
Na, 20.
Ja. Und die 12.
20.
Ja. 20
ah,
insgesamt?
Die 20, pardon, die 20 war es, Entschuldigung. Sehr gut, gut Wasser. Aufgepasst.
So. Aber da habe ich ja fast schon gewonnen, oder?
Ja, müssen wir jetzt noch sehen.
Oh, oh.
Der ist draußen.
Da war nix. Was haben wir da?
Die 4.
Und oh, was? 12.
Knapp vorbei, aber 12.
Also 16. Was hatte ich vorhin? 71?
Vorher 71.
Dann habe ich jetzt...
89.
Nee.
Oder war es 73? 89 auf jeden Fall der
Gesamt. 16 und 71 ist doch nicht 89.
Du bist auf jeden Fall bei 89 beim Gesamtscore. So, 5. 5. Und die 1. Also, 48 insgesamt, Michael. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und so, hier, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Flo. Meine Güte, ich bin total überrascht.
Ich auch.
Das heißt, es wird ins Phrasenschwein gespendet.
Ja, genau.
Also, Winamax, vielen Dank. Unser Sportwettpartner an...
Wie viel gibt es? 100, ne, oder?
Ich meine 100, ja.
Ja, okay.
Es hätte ansonsten noch ein Trikot deiner Wahl gegeben.
Wer hat ja schon eins.
Ich bin davon ausgegangen.
Ja, also.
Genau, es wäre eins der Bayern geworden.
Danke fürs Mitmachen.
Aber vielen Gerne. Dank.
Ich okay. wackel schon mal wieder rüber, ne?
Zurück zu Horst. Was?
Also gut war es nicht, sagen wir es mal so. Aber
herzlichen
ja.
Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch.
Ja, wirklich. Jetzt kommen wir nochmal zum BVB und wir haben so viel über diese Eruption gesprochen. Dieses Tor in der Nachspielzeit, das wollen wir es uns auch nochmal angucken. Es ist ja auch dann so ein typisches Ding, was dann da hinten raus, das fällt ja dann auch irgendwie... So wie es halt dann passiert. Also irgendwie durch, alle durch und noch leicht abgefälscht. Also trotzdem großartig für ihn und für den BVB, für den 1. FC Köln natürlich ein bisschen bitter, dass sie mit diesem großen Kampf letztlich es nicht geschafft haben, zumindest einen Punkt mitzunehmen.
Bisschen?
Ja.
Streiche bisschen.
Sehr bitter.
Also unfassbar Du hast ein Spiel, das ist großartig. Du spielst auswärts in Dortmund als Aufsteiger, der du ja immer noch bist, 1. FC Köln.
Ja.
Hast Chancen, in Führung zu gehen. Hast eine unfassbare Situation mit dieser Verletzung, die wir hoffentlich nicht sehen werden. Also als ich gestern gesehen habe, ich musste weggucken.
Ich
das auch. Ist so dieser Klassiker, wo du nicht hingucken kannst. Hübers, ein Typ, der als Spieler wichtig ist, für die Mannschaft wichtig ist, für alles wichtig ist, der bricht dir weg. Du kannst nicht mehr einwechseln. Ich wünsche mir da immer, so als Mensch in solchen Situationen, wenn jemand so schwer verletzt ist, oder auch wie Musiala da damals, wo man das sieht, wo es einfach fürchterlich ist, du darfst nicht mehr, lass noch mal einen einwechseln, weil ich weiß nicht, wenn sie mit 11 gespielt hätten, ob das so aussagen wäre. Also, wo ich drauf hinaus will, als 1. FC Köln, Achtung, machst du alles
richtig. Warnung, man muss nicht hinschauen, aber nicht,
es ist die Verletzung.
Ja, dann guck weg, sprich weiter.
Ja. Du machst alles richtig, hast ein großartiges Spiel, eine Leistung, die etwas bewirken kann und hast dann zwei Ereignisse, die alles zerstören.
Ja.
Das Tor in der Nachspielzeit und noch viel schlimmer diese Verletzung.
Timo Hübers, ja genau. Timo Hübers ist heute MRT untersucht worden in der Mediapark-Klinik in Köln, wird morgen operiert von Dr. Schäferhoff. Eine schwere Knieverletzung, genaueres wissen wir nicht. Natürlich eine richtig bittere Geschichte für den 1. FC Köln, für den Spieler sowieso. Also wir hoffen, dass er da gut rauskommt und dass es nicht allzu lange dauert. Aber es wird sicherlich dann doch schwierig, noch in diesem Jahr wieder in den Spielbetrieb einzusteigen für ihn. Für den 1. FC Köln, du als ehemaliger Spieler, als ehemaliger Verantwortlicher dieses Vereins, wie beurteilst du das, was da jetzt entstanden ist nach dem Aufstieg? Thomas Kessler hat die Mannschaft, wie ich finde, gut ergänzt, mit Kwasniok einen Trainer gefunden, der passt. Also was ist da beim 1. FC Köln momentan aus deiner Sicht, aus der jetzt Entfernung, positiv?
Ja, vieles. Also so wie es gerade beschrieben wurde, also als Aufsteiger ist es natürlich immer schwierig, sich erstmal zu behaupten und Fuß zu fassen in der Liga. Aber das machen sie wirklich richtig, richtig gut. Haben sie jetzt schon auf sehr, sehr viele Punkte eingefahren. Die Spiele, die sie verloren haben, haben sie unglücklich oder knapp verloren. Also von daher muss man ganz klar sagen, dass sie da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und das ist eine Mannschaft, mit der wir uns auch auseinandersetzen, vor allem mit dem wir uns auseinandersetzen. Das sind 12 Mannschaften, 12, weiß was ich wie viel, 10, 12 Mannschaften, die nie so genau wissen, wo geht die Reise hin. Und der 1. FC Köln gehört genauso dazu, wie wir dazu gehören. Das heißt, wir kämpfen, auch wenn wir noch nicht gegeneinander gespielt haben, immer virtuell miteinander. Und aber sie machen das wirklich als Aufsteiger richtig, richtig gut.
Ja, wichtig ist ja immer, dass du diese Euphorie auch mitnimmst, ne? Durch diesen Aufstieg von der 2. in die 1., das haben sie geschafft. Sie haben am Anfang gute Ergebnisse erzielt und spielen auch einen attraktiven Fußball, finde ich. Also das ist nicht nur so Verteidigung und Hoffen auf den lieben Gott, sondern wirklich, das ist eine Spielanlage, die sie haben. Ja, sieht sehr, sehr gut aus.
Und, ja.
Ja, gucken wir, was so weitergeht.
Nun ist es ja, wir haben ja jetzt ein paar Mal, ich weiß gar nicht, ob das mit deinem Besuch zusammenhängt, über Trainertypen gesprochen, über Trainer und deren öffentliches Bild und das, was vielleicht darunter liegt oder dahinter für die Öffentlichkeit oft gar nicht so sichtbar. Das ist bei Lukas Kwasniok ja auch ein bisschen Wahnsinn. So. Da sagen Mensch, ist einer, der irgendwie zu Köln passt, der auf die Leute zugeht. Aber das ist ja auch ein der gilt ja so als der kommende Trainerfuchs irgendwie.
Also ich gebe dort mal nicht meine Meinung weiter, sondern die von Robin Dutt, den ich vergangene Woche als Gast hatte. Der war Matchplan Köln-Trainer, hat sich damit auseinandergesetzt. Nee, er war Dortmund-Trainer und musste sich mit den Kölnern als Gegner auseinandersetzen. Hat gesagt, wow, was Kwasniok macht. Die Mannschaft hat jetzt schon eine ganz klare Handschrift. Die Spieler wissen genau, was sie tun sollen. Jetzt im Trainerdeutsch, die wissen genau, in welchen Räumen sie den Ball gewinnen wollen und wie es danach vor allen Dingen weitergeht. Das heißt immer, die Mannschaft weiß, okay, wir haben den Ball jetzt gewonnen und was danach passieren muss. Das heißt, du bist immer so 1, 2 Sekunden, hast du Vorsprung, zeitlichen Vorsprung vor dem, was der Gegner danach erst machen muss und darauf reagiert. Und das ist Kwasniok. Also auch dort, er passt ähnlich wie in Steffen Baumgart, von der Emotionalität dorthin, vom Auftreten, aber er hat die Mannschaft sich angeguckt, was kann ich für einen Fußball damit spielen, dann auch mit Schwäbe im Tor, gleiche Geschichte, diese langen Bälle, diese schnellen Bälle, die er nach vorne spielt. Und was auch auffällig ist, wenn sie Eckbälle oder Standardsituationen haben, da ist immer eine Idee dahinter. Gegen Dortmund war es dann so, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da stand plötzlich keiner im Strafraum von den Kölnern. Im Moment, wo der Eckballschütze draußen war, Zeichen. Und sie wussten dann, also sie wissen immer zu jedem Zeitpunkt, was sie zu tun haben. Und es ist immer eine Idee dahinter.
Gibt es ihm recht? Ist Lukas Kwasniok ein Trainer, der dafür, dass er jetzt auch noch nicht so lange ganz oben arbeitet, schon sehr weit ist?
Also das zeigen ja die Spiele, die Ergebnisse, die Art und Weise, wie sie spielen. Das ist natürlich, dass er eine Idee verfolgt und dass die Mannschaft in der Lage ist, das umzusetzen. Und ja, der Erfolg gibt allen und ihm natürlich recht.
Und er ist eben auch einer, der auch, wie wir es vorhin bei Vincent Kompany gesagt haben, auch so die richtige Ansprache trifft, auch gestern nach dem Spiel.
Und ich glaube, wenn man heute bei Wikipedia nach dem Wort Aufopferung suchen würde, würden zwei Namen rausspringen, Erik Martel und Timo Hübers. Deswegen sind wir irgendwo stolz und dann noch niedergeschlagen. Ab morgen geht's weiter. Wünscht dem BVB und Nico dir alles Gute. Lass die Bayern nicht entkommen. Einen schönen Abend an euch alle. Vielen lieben Dank.
Gefällt mir, ja.
Ja, finde ich auch gut. Also das haben wir noch nicht so oft, oder? Dass er sich da positioniert. Warum nicht?
Ja, also es ist einer, der irgendwie, wie ich finde...
Vor allem die Bayern kommen jetzt zu ihm.
Ja, das stimmt. Deswegen.
Also den Spruch, ja, genau. Hut ab.
Ja, genau, so ist es. Jetzt hat mir mein Sendeleiter gerade was gesagt. Ich habe es nicht richtig verstanden, weil die Leute geklatscht haben. Wir machen jetzt 28 Sekunden, nee, weniger sogar, ganz kurzen Spot und dann sind wir gleich wieder zurück. Da sind wir schon wieder. Und schauen nochmal auf eine Mannschaft, die dir auch nahe liegt, nämlich Eintracht Frankfurt oder ein Verein, der dir nahe liegt. Nach diesem Rückschlag in der Champions League, dieser Heimniederlage, Stefan, wie wichtig für Dino Toppmöller, dass es in der Bundesliga jetzt gleich eine Reaktion gab?
Ja, nicht nur für Dino Toppmöller, ich glaube für die ganze Mannschaft da auch das richtige Zeichen zu setzen, die richtige Ansprache zu finden und mal wieder zu Null zu spielen. Und das ist ihnen jetzt mal gelungen mit dem 2-0 gegen Pauli, hochverdient, aber mal keinen gefangen. Das war ja oft ein Thema bei uns, weil sie viel schlucken mussten. Und das war erstmal wichtig, auch für dieses Selbstbewusstsein wieder.
Markus Krösche unter der Woche ja schon sehr, sehr deutlich die eigene Mannschaft angesprochen hat. Da ging es ums Erwachsenwerden.
Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass wir einfach erwachsen werden müssen. Natürlich, Liverpool ist eine gute Mannschaft und hat individuell eine hohe Qualität, aber im Grund geht es erstmal um Grundtugenden, das heißt Zweikampfführung, Zweikämpfe gewinnen zu wollen, eine Grundaggressivität. Und gerade in dem Wettbewerb, wenn du natürlich solche Mannschaften hast, dann musst du erstmal die einen Zweikämpfe gewinnen, annehmen und auch eine gewisse Grundaggressivität. Das hatten wir heute nicht. Das hatten wir in den ersten 20, 25 Minuten, 30 Minuten. Wir haben das Tor auch gut rausgespielt, aber danach haben wir das einfach nicht auf den Platz gebracht. Und das ist halt nun mal die Grundtugenden und die Basis, um Fußballspiele zu gewinnen. Und da müssen wir einfach jetzt erwachsener werden.
Ja, und ist dann so ein Ergebnis, so ein Spiel, so ein 2-0, ist das schon dann wieder in Richtung Erwachsenwerden oder ist das...
Kommt immer auf die Perspektive an, also für die Bundesliga reicht's, für die Großen in der Champions League reicht's halt nicht. Das hat die Woche ganz klar gezeigt.
Und man kann ja war das denn eine Blamage, also du hast es glaube ich, oder bei der Bild haben sie es vor allem nach dem 2-7 der Leverkusen gegen PSG geschrieben, aber ein 1-5 zu Hause ist ja auch nicht so schön.
Nein, wir haben generell festgestellt, dass die Bundesliga halt, wenn man von Bayern und mit Abstrichen Dortmund absieht, wir auf dem ganz hohen Niveau in der Champions League keine Chance haben. Und deswegen ist jetzt ein Spiel gegen St. Pauli auch mit Liverpool überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist sind zwei verschiedene Welten.
Aber schwierig zu spielen. Wenn du aus so einem Spiel rauskommst mit Liverpool, kriegst 5 Stück, kriegst schön die Hosen voll und dann kommt Pauli. Das sind die schwierigsten Spiele für die Champions-Leagueisten. Na, also das haben sie dann wiederum doch gut gespielt.
Nur das Spiel gegen Liverpool zeigte doch genau die Krux, die wir in Deutschland haben. Und deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, Mensch, Eintracht, was macht ihr da eigentlich? Wer hat denn bei Liverpool gespielt? Also Ekitike, von wo kommt der? Und für wie viel Geld ist er da hingegangen? Und wenn du die Mannschaft von Liverpool weiter durchgehst, Bundesligaspieler mit Flo Wirtz, Szoboszlai auch noch mit dabei. Also du kannst ja noch weiterführen. Ja. Das ist die Krux. Und kannst du da der Bundesliga den Vorwurf machen? In den Mannschaften nicht. Aber dann haben wir wieder eine andere Diskussion, wo es dann um Mathematik und 50 plus 1 geht.
Ja, aber ist die ist diese Wertung denn korrekt, dass außer den Bayern mit Abstrichen Dortmund keiner mithalten kann?
Also auf sicherlich in der einen oder anderen Situation, in dem einen oder anderen Spiel sicherlich. Man muss mal sehen, die Frankfurter, was sie da auch für Gegner haben, das ist schon Wahnsinn, gegen wen sie da alles spielen müssen. Es ist eh eine Erfolgsgeschichte in all den Jahren, die Frankfurt da abgeliefert hat. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie nach außen vermitteln, dass sie jetzt auf Augenhöhe mit Liverpool sind oder in dieser Kategorie agieren wollen, sondern ich glaube, das ist dann einfach auch nochmal ein Qualitätsunterschied, der in der Tat Bayern in der Lage ist, konkurrenzfähig zu sein, dann vielleicht mit Abstrichen Dortmund. Und dann wird es halt einfach schwierig. Aber das ist auch, wie wir alle jetzt schon drüber gesprochen haben, ein Problem. Ich weiß nicht, was sie ausgegeben haben, Liverpool, ja, und
du hast
die Mannschaft aufgezählt. Das ist nur für wenige zu leisten, da dauerhaft konkurrenzfähig zu sein.
Trotzdem haben sie eine Niederlagenserie in der Premier League, das muss man auch sagen.
Ja, da sind ja auch nicht so schlechte Mannschaften.
Nee, das stimmt, aber sie haben jetzt gegen Brentford verloren zum Beispiel. Aber egal, wir gucken jetzt mal nochmal auf die Tore von Johnny Burkhardt, die dir, Stefan, aus vielerlei Gründen gefallen, weil er sich so clever verhält in beiden Situationen, ehrlicherweise.
Hier schleicht er sich erstmal weg. Jetzt weiß er, okay, ich muss wieder in den gefährlichen Raum. Täuscht zweimal an und ist dann vor seinem Verteidiger am Ball. Das ist eine hohe Spielintelligenz. Das Erkennen einer Situation, wo wird das gefährlich? Mhm. Na, hier sieht man das. Erstmal haut er ab nach hinten. So, damit verliert er ihn aus den Augen. Jetzt hat er ihn wieder. So, und jetzt macht er diese zwei Bewegungen und der Verteidiger kann nicht folgen. Ist sowieso ein herausragender Spieler, finde ich. Schon bei Mainz bewiesen, jetzt auch in Frankfurt. Also ein Top-Einkauf.
Ja. Um beim zweiten, was wir gleich sehen werden, da setzt er seinen Körper ein. Erstmal ist die Ballannahme gut nach dem langen Ball.
Genau.
Dann hält er seinen Gegenspieler komplett von sich weg.
Genau. Hier erstmal dieser erste Kontakt. Und dann stellt er den Körper rein, sodass er ihn weghält, den Verteidiger, sodass er gar nicht mehr am Ball bzw. in den Zweikampf kommen kann. Das sieht man gleich in der Zeitlupe noch mal viel besser. Das ist sehr, sehr stark gemacht. Da ist er jetzt, der Kontakt. So, dann musst du ihn auch erstmal reinmachen. Also
ja,
mit dem
genau.
Linken auch noch, nicht seinen starken. Schon stark.
Und durch so einen Stürmertypen verändert sich doch wiederum alles. Du hattest vorher Ekitike gehabt, mit Marmoush dann in der Saison auch noch mit davor. Da konntest du von hinten den Ball langspielen und wusstest, irgendeiner von den zwei kriegt den immer. Und hast jetzt einen super Stürmer, der aber komplett anders ist. Ja, und hast du einfach auch das Problem, wieder das Finanzielle von eben, von daher Hut ab, was sie da machen.
Ein Satz noch vielleicht zum HSV, Stefan.
Zum HSV?
Zum HSV, ja.
Kommst du jetzt zur HSV?
Ja. Entschuldige, warum nicht?
Nein, spielen.
Die spielen auch in der Bundesliga,
ja,
ein Aufsteiger.
Ach, ja, Fußball. Haben sich sehr gut verkauft, letzte
so
Woche
ist
schon
es.
Gegen Leipzig.
Und du lebst in Hamburg und du kennst die Situation. Und da gibt es eine große Diskussion, dass Bobby Glatzel keine Rolle spielt momentan, dass er nicht mal im Kader war. Kannst du das nachvollziehen, dass das erstmal er gerade keine Chance hat, obwohl ja Königsdorfer einen Elfer verschossen hat und auch Paulsen jetzt noch nicht so durchgestartet ist, dass Glatzel, der seine Verdienste hat, seine großen Verdienste beim HSV momentan draußen ist, außen vor ist?
Ich lebe in Hamburg, bin Eben. Aber nicht jeden Tag beim Training.
Ja.
Deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob jetzt Glatzel berechtigt auf der Tribüne oder auf der Bank sitzt. Aber es ist immer ein Unterschied zwischen, was performe ich in der zweiten Liga als Stürmer und was muss ich haben in der ersten Liga. Und da muss man vielleicht dann hinkommen und sagen, das reicht wahrscheinlich nicht für dieses Niveau. Ich habe dir gesagt in der Vorbesprechung, Terodde vielleicht auch so ein Beispiel. Ein sehr guter Stürmer, perfekt für die zweite Liga. In der ersten Liga ist es denn nochmal ein anderes Level. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum er nicht gespielt hat.
Wobei der Unterschied ist, also jetzt, um auf Terodde zu sprechen zu kommen, das ist ein Stürmer. Oder in der zweiten Liga, die Mannschaften, die aufsteigen, spielen ja einen ganz anderen Fußball. Die haben ganz häufig den Ball und sind die spielbestimmenden Mannschaften, weil sie Top-Teams sind.
Ja.
So, dann steigst du auf und bist das eben nicht mehr. Und hast nicht mehr den Ball, spielst gegen den Ball, musst verteidigen. Also von daher ist es dann gerade für den Stürmertyp, Terodde damals wäre besser gewesen, wenn er nach Köln gegangen wäre, weil die den immer Flanke, Kopfball, Tor gespielt haben. Aber dann, wenn du damals bei Schalke bleibst, ja, der kriegt die Bälle halt nicht, die er braucht. Also deshalb ist auch häufig, du kommst als spielbestimmende Mannschaft in eine Liga, wo du das nicht mehr bist.
Sag mal, also ich springe jetzt zwischen den Vereinen, aber du hast Schalke gesagt. Es ist auch ein Verein.
Schalke kann nur
Alfred
sagen.
Von euch beiden. Ja, Alfred, du bist Tabellenführer in der zweiten Liga.
Ja, ich nicht, aber Schalke ist Tabellenführer. Das freut mich.
Hättest du das sehr gedacht, ne? Dass das so gut läuft unter dem neuen Trainer?
Überhaupt nicht, nein. Aber der Trainer hat das Gefühl, ich bin auch nicht jeden Tag beim Training, genau wie Stefan in Hamburg nicht, aber man hat das Gefühl, dass er das gut macht da. Also das ist endlich mal ein Trainer, der auch die DNA von Schalke, die DNA von Schalke auch offensichtlich schnell verinnerlicht hat und läuft gut. Wobei, wir haben gerade kurz darüber gesprochen, bei Schalke muss man immer aufpassen, ob das auch wirklich dann über eine ganze
Zeit... Wie nachhaltig das Ganze ist.
Ne? Ja? Also das kann ja schon mal umschlagen. Aber was im Moment, sehr schön, freue ich mich total.
Und, ja, aber oder? Offensichtlich hat Frank Baumann einen richtigen Griff getan. Ich kannte ihn nicht, Muslic vorher, du wahrscheinlich schon.
Nee.
Auch nicht?
Nee, ich könnte jetzt, hätte jetzt ja sagen können. Ne? Ja. Aber nee,
wäre einfach gewesen. Ja?
Wäre einfach gewesen. Aber in der Tat passt es von außen betrachtet. Aber ich glaube, die wichtigste Entscheidung, die der Club getroffen ist, war Frank Baumann zu verpflichten. Mhm. Weil er natürlich eine Art reinbringt, die den Schalkern mehr als gut tun. Ja, und das war er lange Zeit vielleicht nicht immer optimal besetzt. Und der weiß, wie es geht. Und ich glaube, dass das ein Meilenstein für den Club gewesen ist.
Ja, mal schauen, wie es weiterläuft in dieser Zweitligasaison. Nach 10 Spielen sind sie immerhin Tabellenführer. So, Katharina, du hast Spenden gesammelt, oder?
Absolut, da kommen wir auch sofort drauf zu sprechen. Aber vorher darf ich Sie noch mal darauf hinweisen, wenn Sie gerne auch mal mit dabei sein wollen beim Doppelpass, dann geht das nicht nur hier bei uns im Hilton, sondern auch vor Ort. Der Dopa geht nämlich on Tour, also gerne auf sport1.de mal reinschauen, welche Orte wir da zur Verfügung haben. So, und jetzt die Spenden. Wir bedanken uns sehr bei den Freunden aus dem Altenautal bei Paderborn. Haktan und Olli haben gespendet. Außerdem Gabi und Ralf Bassauer, Julian und Franziska, Fahrzeugbauer Granabetter Schlosserei, die Spielvereinigung Ramschbau, DFK Duggendorf, wer sagt schön. Der FC Bayern Fanclub, Hohenschambach, Lambertus Kramer, Anni Eichenseher, Rixo und Danger, Dan, Volker Kirn, Aha von Scharnhausen, Dennis und Kathleen und Thomas. Vielen Dank, 705 Euro haben wir da heute bekommen. Dankeschön.
Sehr schön. Dann, Horst, vielen Dank für den Besuch. Anstoßen können wir, du musst nicht trinken, keine Sorge. Prosit, meine Damen und Herren, das war der Doppelpass von heute. Danke für die angeregte Diskussion und danke, Stefan, dass ich mit dir hinten nochmal die ganzen Vereine abgeholt habe, dass der wilde Ritt durch die Bundesliga geklappt hat. Freue mich schon auf nächsten Sonntag. Mal schauen, ob du wieder die kratzige Unterhose anhast wie heute oder ob du da ein bisschen zahmer unterwegs bist. Wir haben auf jeden Fall das Topspiel der Bundesliga. Bayern, Leverkusen, Fernando Caro wird bei uns zu Gast sein. Freuen uns sehr drauf. Prosit, schönen Sonntag noch. Mach's es gut und bleiben Sie uns treu. Und Sport 1 sowieso. Darts heute noch und vieles mehr. Prost. Tschüss.